Das Ausländerrecht entwickelt sich ständig weiter. Wer im Alltag mit diesen Themen arbeitet, braucht Wissen, das Schritt hält. Für die notwendige Vertiefung bietet das KBW neben praxisnahen Seminaren auch Lernvideos und Netzwerkveranstaltungen wie eine jährliche Fachtagung. Ob Aufenthaltsrecht, Einwanderung oder Asylverfahren, mit den Weiterbildungsempfehlungen des KBW bleiben Sie rechtlich sicher und praxisfit. Die Angebote sind immer aktuell, kompakt und verständlich, wählbar in Präsenz oder online. Jetzt informieren und Wissen stärken. www.kbw.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast Verwaltung wirkt mit Stefanie Ton.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verwaltung wirkt. Bis vor kurzem wusste ich selbst gar nicht, dass es ein Award für Ausländerbehörden gibt. Nun weiß ich es besser. Die Ausländerbehörde der Landeshauptstadt Düsseldorf wurde 2025 mit dem Top ABH Award für schnelle Bearbeitungszeiten ausgezeichnet. Da habe ich mir gesagt, diese Behörde muss ich mir mal genauer angucken, denn ein solcher Erfolg entsteht nicht zufällig, sondern mutmaßlich durch klare Prioritäten, konsequente Organisation und das gemeinsame Engagement vieler Mitarbeitender. Zu Gast sind heute Rana Bataschai, Amtsleiter des Amtes für Migration und Integration der Landeshauptstadt Düsseldorf, sowie Daniel von der Heiden, zuständig für die Steuerungsunterstützung der Amtsleitung. Gemeinsam geben Sie heute Einblicke in strategische Entscheidungen, operative Umsetzung und die Herausforderung eines umfassenden Veränderungsprozesses. Wie gelingt es, Rückstände abzubauen, Verfahren zur Beschleunigung und gleichzeitig serviceorientiert zu arbeiten? Welche Rolle spielen persönliche Vorsprachen, transparente Kommunikation und Digitalisierung? Und wie begleitet man eine Behörde erfolgreich durch diesen Veränderungsprozess? Darüber sprechen wir heute. Und ich sage herzlich willkommen und hallo, Rana Bataschai und Daniel von der Heiden.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass wir hier sein dürfen, Steffi.
Ja, ich freue mich wirklich sehr und bitte euch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen. Rana, fang du doch einfach mal an.
Ja, mein Name ist Rana Bataschai. Ich leite das Amt für Migration und Integration in der schönen Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, von Düsseldorf. Was heißt das Amt für Migration und Integration? Hier werden auf kommunaler Ebene alle Aufgaben erfüllt und begleitet, die mit dieser Thematik zu tun haben. Das sind im Einzelnen die integrativen Bereiche des kommunalen Integrationszentrums, des kommunalen Integrationsmanagements, der Einbürgerung sowie der Geschäftsführung des Ausschusses für Chancengleichheit und Integration sowie die klassische Ausländerbehörde, die viele auch kennen. In einer Stadt, wo wir 180.000 Menschen mit ausländischem Pass Leben haben, sehr, sehr wichtig. Und dazu kommt auch noch der Bereich der Unterbringung, nicht nur von geflüchteten Menschen, sondern generell von wohnungslosen Menschen, sowie die Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen. Insoweit ein großes Amt mit vielfältigen Aufgaben. Ich habe über 700 Mitarbeitende mit unterschiedlichen Qualifizierungen, die sich diesen Aufgaben widmen. Und ich bin vor circa gut drei Jahren hier hingekommen, auch mit dem klaren Auftrag, diese Behörde ein Stück weit oder dieses Amt ein Stück weit zu modernisieren, weil das erforderlich war. Da kann ich gleich dann noch tiefer was zu sagen. Aus einer Stadt, die in Düsseldorf immer so in einer liebevollen Konkurrenz steht, 50 Kilometer südlich aus Köln. Und um es vorwegzunehmen, ich bereue gar nichts. Es ist wunderbar, hier zu arbeiten und wir haben einiges bewegen können und kann Daniel von der Heiden sicherlich gleich auch noch was zu sagen. Und es macht Spaß und ich freue mich, wie gesagt, nochmal hier sein zu dürfen, hier eingeladen worden zu sein und ein bisschen was über unser Amt erzählen zu dürfen.
Ich bin Daniel von der Heiden. Ich bin Steuerungsunterstützung der Amtsleitung. Das heißt, ich darf Rana bei der Steuerung dieses spannende Amt unterstützen. Das heißt, wir werden da sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch tiefer reingehen, aber im Grunde genommen kann man meine Rolle als eine Art persönlicher Referent bezeichnen, wo ich ja sämtliche Aufgaben wahrnehme, die Rana dabei helfen, eben für dieses Amt die richtigen und wichtigen Entscheidungen zu treffen.
Wie lange bist du schon dabei, Daniel?
Im Amt bin ich tatsächlich seit 6 Jahren, habe hier schon ganz unterschiedliche Funktionen wahrgenommen, aber seit Rana seit gut 3 Jahren hier unser Amt übernommen hat, fungiere ich halt in dieser Rolle.
Okay, Rana, und du hattest ja einleitend gesagt, du bist diesen Job angetreten, eigentlich von Anfang an mit dieser Vision, das Amt zu reformieren. Was wolltest du denn konkret verändern und gab es dazu eine Leitidee?
Ja, da gab es einige handlungsleitende Ideen. Also man muss dazu sagen, es ist ja durchaus ungewöhnlich, dass diese vielen Aufgaben, die ich vorhin benannt habe, dass die in einer Behörde oder in einem Amt komprimiert sind. Also viele andere Kommunalverwaltungen verteilen das auf mehrere Ämter. Ich sage immer mit so einer leichten, liebevollen Suffisanz zu meinen Ex-Kollegen in Köln, das, was wofür ihr 4 Ämter betraut, das mache ich hier in einem. Und das ist tatsächlich nicht falsch. Also die dem Bereich der Integration, der ist häufig in eigenen Ämtern, in Integrationsämtern oder Diversitätsämtern untergebracht in anderen Kommunen. Die Ausländerbehörde ist häufig eine einzelne Behörde oder ein einzelnes Amt. Der Bereich der Unterbringung von geflüchteten Menschen unterliegt häufig den Wohnungsämtern in anderen Kommunalverwaltungen und die Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen eben im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes im Sozialamt. Insoweit sind da viele Aufgaben hier zusammengefasst, weil man sich im Jahr 2018 in Düsseldorf dafür entschieden hat, dass es total viel Sinn macht, so etwas zu vereinen. Man ist da krisenfester, man kann kürzere Wege gehen, man kann effizienter Verwaltung gestalten. Aber es ist auch herausfordernd, weil man eben ja eine hohe Anzahl heterogene Haltungen von Mitarbeitenden als auch Stakeholdern zusammenführen muss in einem Amt. Das ist also auch nicht immer die absolute Gleichheit. Und dann muss man eben sehen, hat in den vergangenen Jahren diese Krisen, durch die wir alle so ein bisschen durchgehen mussten, ne, Corona, Ukraine-Krieg, erste Fluchtwelle 2015, 16, das ist auch hier nicht spurlos vorübergegangen und hat diesen Zusammenlegungsprozess gehemmt. Und wie vielen anderen Behörden auch, ne, gab es dann auch eine Lage, die nicht so günstig war aus unterschiedlichen Gründen. Das galt hier auch für Düsseldorf, das galt dann auch im Speziellen als Schwerpunkt erst einmal auch für die Ausländerbehörde hier, also die meine Abteilung 3, wie ich so sage. Und da ich solche Reformprozesse zur Verwaltung in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht habe, unter anderem für Jobcenter, die durchaus auch von den Gemengelagen ein Stück weit vergleichbar sind mit Ausländerämtern, was die Außenreputation angeht, was Schwierigkeiten angeht, neu zu organisieren etc., also die Gründung der AGEN damals, später Jobcenter, das war ja auch nicht immer so leicht. Und da habe ich mehrere mittelgroße Jobcenter reformieren dürfen in Köln. Und vor allem im Bereich der Leistungsgewährung, da haperte es ja meistens am Anfang ein wenig. Und ja, diese Reputation hat dann den ein oder anderen wichtigen Stakeholder hier in der Stadtverwaltung dazu veranlasst, mich zu fragen, ob ich mir das Ganze auch 50 Kilometer nördlich vorstellen könnte, hier in Düsseldorf. Und dann habe ich hier die Ausschreibung gelesen und die Inhalte dieses Amtes und fand das total spannend, dass man das eben auch organisatorisch so zusammengelegt hat und habe gesagt, na klar, dann mache ich das. Und habe hier natürlich dann auch vor 3 Jahren eine Ausgangslage vorgefunden, die nicht so prickelnd war, gerade bezogen auf die Ausländerbehörde. Wir hatten zu lange Prozessdurchlaufzeiten, wir waren schlecht erreichbar, die Kommunikation intern, extern stimmte nicht, wir waren alles andere als kundenfreundlich. Und wir hatten Mängel in Strukturen und Prozessen. Wenn jetzt hier Fachleute zuhören, wir werden alle jetzt eifrig nicken. Uns fehlten natürlich auch die ein oder anderen Ressourcen, angefangen vom Personal, aber vor allem nicht nur das, sondern auch infrastrukturell und was Digitalisierung angeht. Wir waren nicht transparent genug, was natürlich auch zu Unmut der Außenwelt führt. Und wie gesagt, die externen Faktoren, unter denen wir dann immer noch litten, Corona, Ukraine-Krieg und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist so schade, weil hier wird so viel gute Arbeit auch gemacht in dem gesamten Amt, aber eben auch bei den Mitarbeitenden, die es übrigens nie schuld sind, das muss man immer festhalten, die dann meistens eher in Überbelastungen oder mit unter einem starken Workload immer noch versuchen, Dinge aufrechtzuerhalten. Man ist meistens am Grenze des gesundheitlich Ertragbaren oder darüber hinaus. Und dann habe ich gesagt, hey, was in Jobcentern klappt, das kann auch hier klappen. Lass uns doch mal aus dieser Organisation ein modernes und kundenfreundliches Unternehmen des öffentlichen Dienstes machen. Sowas geht, auch wenn wir ordnungsbehördliche Anteile haben. Und wir können unseren gesetzlichen Auftrag erfüllen und dabei trotzdem serviceorientiert sein und transparent sein und mal zeigen, was wir eigentlich für diese Stadt leisten. Das war das handlungsleitende Ziel dieser Reorganisation. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich mit Praktikern unterhalten und habe ja, ist auch hier den Daniel, mit durch die Gegend geschickt und sammeln lassen und Ideen finden lassen, dass wir uns dann kluge Gedanken mit Fachleuten gemacht haben. Wie stellen wir das auf? Dieses Change-Projekt, was absolut erforderlich ist und war, damit wir hier unter anderem auch zugunsten der Stadt, aber auch der Mitarbeitenden einfach eine bessere Organisationsform schaffen. Und da haben wir uns dann auf den Weg gemacht vor gut 3 Jahren und jetzt spoilere ich ein bisschen und bin auch stolz, vor allem auf meine Mitarbeitenden, die das alle auf ihren Schultern mitgetragen haben. Man kann schon sagen, den Weg, den wir eingeschlagen haben, ist der richtige. Wir sind noch lange nicht fertig, aber wir haben schon eine Menge schöne Sachen erreicht. Ende letzten Jahres sogar für einen Teilbereich in der Serviceorientierung einen Preis gewonnen, einen externen Preis im Bereich Expert Service, also Fachkräftezuwanderung. Und das zeigt, dass wir dieses Ziel, ein modernes, kundenfreundliches Unternehmen des öffentlichen Dienstes zu werden, dass wir da auf einem guten Weg sind, dieses Ziel zu erreichen.
Wie lange, Rana, hast du denn gebraucht, als du da angekommen bist, als neuer Amtsleiter zu entdecken, dass es da Reformbedarfe braucht? Ich meine, es war schon klar adressiert, aber wie lange hast du gebraucht, um konkret zu erkennen, wo die Stellschrauben liegen, was sich ändern muss? Hast du erstmal alleine reingefühlt oder hast du von Anfang an dich dann mit Praktikern getroffen?
Ja, also zur Wahrheit gehört, ich wusste es vorher. Also als man mich anwarb, hat man mir ja schon gesagt, pass auf, wir werben dich unter anderem auch für diesen Change an, weil ich eben auch die Reputation hatte, sowas machen zu können. Und da gab es dann auch schon ein Vorprojekt, wo man im Prinzip diese Gemengelage auch schon festgestellt hat, zum Teil auch schon Ursachen herausstellen konnte. Und das hat man mir dann vorgelegt, da konnte ich dann schon mal beginnen, mir kluge Gedanken darüber zu machen, im Prinzip vom ersten Tag an. Und dann haben wir aus diesem Vorprojekt eben das gesamte Change-Projekt gemacht und haben dann in Gesprächen mit Mitarbeitenden, mit Antragstellenden, mit Stakeholdern wie Sozialverbänden, Anwälten etc., also allen, die mit unserem Amt zu tun haben, und das sind nicht wenigen, haben wir dann die Bedarfe rausgefiltert. Ich habe das Ganze auf 5 Reformsäulen gestellt, indem ich gesagt habe, wir müssen uns die Strukturen und Prozesse angucken und verbessern. Wir müssen Räume und Infrastruktur uns angucken und neu auflegen. Wir müssen was im Thema Personal machen, was nicht die reine quantitative Betrachtung des Personals angeht. Das ist so ein Management-Tool, das gefällt mir gar nicht. Immer wenn irgendwas nicht läuft, brauche ich nur mehr Personal. Das ist im öffentlichen Dienst sehr verbreitet, das ist aber Quatsch. Also Personal ist eben viel mehr als nur die quantitative Hinzusetzung von Personal, sondern es ist eben auch Führung, es ist Qualifizierung, es ist der richtige Einsatz, es ist Personalbindung und Gewinnung. Da mussten wir auch noch einiges nachbessern, um das für unser Amt, welches ja auch mit Imageproblemen dann behaftet war, wieder besser hinzubekommen. Das vierte war dann die Kommunikation nach innen und nach außen, um auch Transparenz zu schaffen und eben auch gleichzeitig das Projekt weiterzutreiben oder auch vorzubereiten, wenn du so willst. Weil du ja vorhin gefragt hast, ne, wie hast du das gemacht? Ja, wir haben Infoabende von Anfang an gemacht, indem wir die Leute eingeladen haben und informiert haben über unseren Change-Prozess, uns aber auch berichten haben lassen, was sie für Erfahrungen mit uns machen. Und die waren am Anfang nicht vergnügungssteuerpflichtig, definitiv nicht. Da Daniel hat die dann immer netterweise koordiniert und auch und moderiert. Und dann mussten wir uns natürlich und auch völlig zu Recht leider auch ganz, ganz viele Kritik anhören. Die war dann auch zum Teil sehr, sehr emotionalisiert, weil es auch üble Erfahrungen waren, die Antragstellenden beziehungsweise die Betreuenden mit uns gemacht haben. Aber wir haben fleißig aufgenommen und haben gesagt, okay, das sind halt alles Dinge, die wollen wir beackern, weil wenn du was verbessern willst, dann frag bitte vor allem erstmal den, den es betrifft. Und das war für uns dann auch handlungsleitend. Und nicht zuletzt, aber man wundert sich immer wieder, gerade in Kommunalverwaltungen, was manchmal nicht so gemessen wird. Also wir haben ja so gemeinsame Vergangenheit in Jobcentern, liebe Steffi, und dann kennen wir auch, ne, eine Bundesagentur kann das auch manchmal übertreiben, was das Thema Controlling und Monitoring angeht. Aber manches ist eben auch gut. Und dann habe ich hier ein umfassendes Amtscontrolling und Monitoring eingeführt mit den drei Hauptkomponenten, die es dann eben braucht, nämlich eine vernünftige Belastungssteuerung zu machen, die Arbeit sichtbar zu machen, irgendwann auch Zielvereinbarungen treffen zu können und interne Kontrollsysteme zu haben, um das Absaufen zu verhindern. Und jetzt haben wir valide Kennzahlen, die wir auch marketingtechnisch gut einsetzen können. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt und wir können jetzt ziemlich sichtbar machen, was dieses Amt, was diese Behörde leistet. Ich haue nur mal so 3-4 Top-Zahlen raus. Also wir beraten in sogenannten Ad-Hoc-Terminen 8.000 Menschen im Monat. Wir treffen über 2.500 Entscheidungen allein in der Ausländerbehörde. Wir bürgern über 6.000 Menschen im Jahr hier ein. Und das sind so alles Dinge, die in der schlechten Reputation, die dieses Amt hat, ist einfach untergegangen sind. Wir bringen 5.500 Menschen unter, ordnungsbehördlich. Das sind einfach Leistungen und tolle Leistungen, die meine Mitarbeitenden hier vollbringen. Und jetzt können wir die endlich mal zeigen und können anhand der Entwicklung dieses Zahlenwerks oder dieser Kennzahlen auch gucken, also gerade was Prozessdurchlaufzeiten angeht, wo eben Stellschrauben sind, die wir noch verbessern können. Das waren im Prinzip diese 5 Teilprojekte, wenn du so willst. Struktur und Prozesse, Räume, Infrastruktur, Personal, Kommunikation und Controlling, denen haben wir uns gewidmet, um dann, ich habe es dann mal in der Presse gesagt, das hätte man fast missverstehen können, um dieses Amt auf links zu drehen. Aber links drehen heißt eben, es neu aufzustellen und für alle Beteiligten, nicht zuletzt auch für die Mitarbeitenden, aber eben vor allem für die Antragstellenden und alle, die mit dranhängen, um es modern zu machen und eben auch erfolgreich und handelbar zu machen. Es ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben noch einiges zu verbessern, aber die Grundausrichtung, dass wir wieder mehr für Publikum geöffnet haben, dass wir wieder mehr Beratungsgespräche führen, dass wir themenspezifischer beraten, dass wir uns serviceorientierter geben, dass wir mehr kommunizieren und eben uns auch mehr messen lassen, zeigt, dass wir da oft oder wird sehr, sehr wohlwollend angenommen und zeigt, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Bevor wir jetzt zur Rolle von Daniel kommen, Daniel, ich frage da nämlich direkt gleich nochmal nach, wollte ich einfach nochmal wissen, die Zahlen, die du gerade genannt hattest, Rana, macht ihr die auch irgendwie sichtbar, sodass es die Menschen, die bei euch auch Anträge stellen etc., dass die auch ein Verständnis dafür haben, was bei euch alles bewerkstelligt wird? Also sind die auf eurer Internetseite beispielsweise sichtbar oder haltet ihr die eher verschlossen und die Zahlen sind nur für euch als Controlling und für euch intern?
Nee, Steffi, also ich glaube, ich gebe diese Frage auch mehr oder weniger komplett an Daniel jetzt gleich weiter, weil er als mein Referent eben auch den Bereich Kommunikation und übrigens auch die Neuausrichtung der Internetseite, das haben wir auch gemacht, plus diese Auswertung Controlling mitverantwortet. Also von daher, Daniel, tob dich mal aus und Stichwort Jahresbericht etc., auf geht's.
Genau, also die...
Genau, Daniel, genau. Und warte, Daniel, und dazu gleich meine Frage noch. Genau, nämlich möchte ich wissen, wo denn jetzt deine Rolle quasi liegt als Steuerungsunterstützer, nenne ich dich jetzt mal, der Amtsleitung. Was genau machst du? Und dann kannst du das ja vielleicht ganz gut verbinden mit den Punkten, die Rana gerade ansprach.
Ja, um an den Ausführungen von Rana anzuknüpfen, das war tatsächlich hier im Change-Prozess und auch insbesondere in der Anfangszeit von Rana eigentlich eine ganz gute Fügung, denn ich habe, bevor Rana hier im Amt die Amtsleitung übernommen hat, hier im Amt das sogenannte Kundenreaktionsmanagement oder das Ideen- und Beschwerdemanagement verantwortet. Das heißt, ich war im Grunde genommen die zentrale Anlaufstelle für Außenstehende, wenn die Dinge mal nicht so gut gelaufen sind, wenn es Grund zur Beschwerde gab, wenn es um verzögerte Prozessdurchlaufzeiten und allem, was dazugehört. Also die gebündelte Kritik unserer Außenwelt ist im Grunde genommen bei mir aufgeschlagen. Und das war tatsächlich dann auch ein guter Ansatzpunkt für uns, um zu sehen, okay, wo müssen wir als erstes ansetzen, ne? Das ist eine super Informationsquelle. Natürlich darf man nicht nur alles auf die oder seine gesamte Erkenntnisgewinn auf die negative Seite abstellen, aber das war schon ein großer Zugewinn, dass wir da diese Erfahrungswerte haben und haben da auch tatsächlich gesehen, okay, es hapert tatsächlich, wie Rana eben schon gesagt hat, an den Bereichen Transparenz, Kommunikation, Erreichbarkeit. Und das war wiederum dann eben auch der Grund dafür, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal aktiv werden, wir müssen jetzt erstmal mit unseren Stakeholdern in den direkten Austausch gehen, um eben nicht nur Raum dafür zu geben, diese Kritik zu äußern, sondern auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal zu erklären, warum die Situation so ist, wie sie ist und warum auch die Erwartungshaltung an ein Amt manchmal vielleicht nicht so mit der Lebensrealität einer Behörde vereinbar ist. Ne? Warum wir an manchen Stellen auch an Grenzen stoßen, die für Außenstehende vielleicht gar nicht so nachvollziehbar sind, verständlicherweise. Daran anschließend, das war so auch so meine Rolle. Wir haben uns da, glaube ich, ganz gut ergänzt, dass Rana mit seinem strategischen Vorwissen, also zu wissen, wie macht man einen Change-Prozess, und eben meine Kenntnisse aus dem operativen Bereich zu sagen, okay, und da sollten wir als erstes bei einem Change-Prozess ansetzen. Das hat sich, glaube ich, in der Konstellation sehr gut ergänzt. Und ja, da sehe ich auch meine Rolle. Es ist klar, dass Rana als Amtsleitung sehr, sehr viel strategisch arbeitet, aber gleichzeitig natürlich auch nicht die Ressourcen hat, um auch so nah, wie er das vielleicht gerne möchte, in den operativen Bereichen reinzuhören, wo es da welche Entwicklungen gibt. Und da sehe ich so ein bisschen meine Rolle als Bindeglied, um ihnen da die nötigen Informationen zukommen zu lassen und zu sagen, wo läuft's gut, wo läuft's schlecht, welche Maßnahmen laufen in die richtige Richtung, wo müssen wir noch nachschärfen. Gekoppelt eben dann mit der Kommunikationsebene, dass wir jetzt in der Lage sind, Zahlen zu erheben, unsere Arbeit sichtbar zu machen und die eben auch nach außen zu kommunizieren. Rana hat es gerade schon erwähnt, wir werden jetzt einen Jahresbericht 2025 veröffentlichen, wo wir im Grunde genommen belastbares Zahlenmaterial aus unserem amtsinternen Controlling kommunizieren können, aber auch gleichzeitig, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, auch so ein paar Meilensteine sichtbar machen können, die für die Außenwelt in diesem Change-Prozess vielleicht ein Stück weit nicht sichtbar waren, die aber intern für uns von großer Bedeutung sind. Wir machen das nach den einzelnen Abteilungen aufgegliedert. Rana hat es, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Wir haben 4 Abteilungen, die dann jeweils dargestellt werden. Erstmal, was machen die generell? Und was waren 2025 so die Meilensteine oder die Arbeitsergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können? Und das wird sicherlich ein Format auch, was wir weiterführen werden. Ja.
Und habt ihr denn jetzt schon die Zahlen, die Rana erwähnt hat, irgendwo öffentlich, also auf einer Internetseite? Rana hat ja auch gesagt, du bist da quasi auch im Prozess, diesen Internetauftritt zu optimieren, was gab es da für Prozesse und sind da jetzt schon Zahlen sichtbar oder kommen die dann in Anführungsstriche erst im Jahresbericht?
Ich beantworte das mal für Rana.
Genau.
Also die Internetseite neu aufzulegen, das war im Grunde genommen jetzt schon im Kontext der Reorganisation der Ausländerbehörde dringend notwendig, weil wir natürlich unsere Kommunikations- und Antragswege verändert haben. Das musste sich natürlich auch in der Außenkommunikation widerspiegeln. Das heißt, das ist jetzt gar nicht so sehr in Verbindung zu bringen mit dem Controlling. Wir gehen aber jetzt den nächsten Schritt, indem wir eben die erhobenen Zahlen jetzt auch kommunizieren. Das wird sicherlich auch auf unserer Internetseite irgendwann soweit sein. Dem wollen wir aber jetzt natürlich nicht vorweggreifen. Also wir veröffentlichen die Zahlen jetzt nicht auf der Internetseite und bringen dann den Jahresbericht raus, sondern es wird sicherlich andersrum sein, dass wir jetzt erst den Jahresbericht veröffentlichen und dann aber auch sicherlich immer mal wieder auf unserer Internetseite, da gibt es den Bereich Aktuelles und News. Da werden wir sicherlich auch immer mal wieder über die eine oder andere Kennzahl, wenn sie denn berichtenswert ist, auf dem Laufenden halten. Ja,
genau. Wobei wir die, um das vielleicht noch zu ergänzen, also sie ist nicht irgendwie unter Verschluss oder streng geheim, also ganz im Gegenteil, als wir die ersten Tendenzen dann auch schon hatten, bin ich sehr offensiv damit umgegangen. Du kannst dir vorstellen, in so einem Change-Prozess, wo es ja vorher auch in der Stadt Unzufriedenheit mit dem Amt gab, da wird man ja auch immer wieder von Politik und Öffentlichkeit gefragt, hey, was ist denn da los? Und zu dem Teil Projekt Kommunikation gehörte eben auch, dass wir proaktiv, offensiv nach außen gehen und eben erklären, was wir machen und was wir uns davon versprechen. Und sobald ich Ergebnisse hatte, habe ich die natürlich auch kundgetan. Das heißt, ich war in politischen Ausschüssen, ich war bei Parteien, ich war bei den Rotariern, die mich eingeladen hatten. Also ne, auch sowas ist dann, wo man sich den neuen Amtsleiter mal, oder dann eben nicht mehr neuen, aber diesen Change-Prozess, von dem man dann hört in der Stadt und sagt, oh komm doch mal vorbei, lieber Amtsleiter, erklär uns den. Und ich habe den immer schon von Anfang an oder von Beginn an probiert, auch mit Zahlen zu untermauern, weil Zahlen halt manchmal Dinge auch greifbarer machen. Und eben, was mir eben wichtig war, auch mal deutlich zu machen, was leisten meine Mitarbeitenden. Und wenn es erstmal nur um die Herausforderung geht, erstmal nur zu sagen, hör mal, wir leben hier in einer Stadt, wo 48% der Menschen Migrationshintergrund haben, wo 180.000 Menschen einen ausländischen Pass haben, wo noch ca. 9.000 Ukrainer seit dem Krieg leben, wo wir ganz verschiedene, unterschiedliche Herausforderungen noch haben. Um das einfach mal deutlich zu machen, auch was für ein Workload hier herrscht. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Und das hat dann auch zu Verständnis geführt, was unsere Leistbarkeiten anging. Ne? Und wenn ich dann einfach mal das in Relation gesetzt habe und habe gesagt, ich habe in der Ausländerbehörde, ich habe 180 Leute, okay, aber wir haben 180.000 Menschen, die potenziell Kunden für uns sind. Jetzt rechnet das mal, wenn ihr jetzt, weil es gibt da ja so Forderungen, kennst du vielleicht auch noch, Steffi, aus deiner Jobcenter-Zeit, wieso hat denn nicht jeder seinen persönlichen Ansprechpartner, bitte? Und dann haben wir gesagt, ja, dann rechnet das mal hoch, wie viel jeder Mitarbeiter dann hier hätte, ne? Mal Führungskräfte und so weiter abgezogen, dann da hättet ihr nichts von, wenn ein Mitarbeitender dann für 2.500 Leute zuständig wäre, so ungefähr. Ne? Und haben dann eben erklärt, wie wir auch Arbeit aufstellen wollen, um es gut zu machen für die Leute, die eben auf uns angewiesen sind. Weil das gehört ja auch zur Wahrheit, zu Behörden. Ne? Wir sind ja, häufig werden sie auch Kunden genannt, unsere Antragstellenden. Aber ne, was zeichnet einen Kunden aus? Der hat die Wahl, irgendwo hinzugehen in ein Geschäft oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Die Wahl haben die Menschen, die zu uns vor allem im ordnungsbehördlichen Bereich kommen, eben nicht. Die müssen. Und manchmal ist es sogar Eingriffsverwaltung, wenn wir ans Rückkehrmanagement oder die Gefahrenabwehr denken. Und aber man kann das trotzdem gut und serviceorientiert machen. Und das war ja dann unser Hauptziel und auch das kann man messen. Und das haben wir getan und einer unserer größte Wumms war, da haben mich sogar Kollegen auch vor gewarnt und gesagt, willst du das wirklich tun? Wo wir auch rückstandsbelastend waren. Ich habe gesagt, ich schlage da lieber zwei Fliegen mit einer Klappe. Natürlich haben wir Rückstände. Aber dann bearbeiten wir die auch direkt. Das heißt, wir lassen die Leute kommen. Wir machen auf für Notfälle. Das haben wir getan. Das hat am Anfang sogar im ersten Zug zu Schlangenbildung geführt, weil wir es nicht komplett gemacht haben. Da hatten wir so Timeslots. Das wurde dann übrigens medial sehr schlecht uns angekreidet als dysfunktionale Verwaltung, obwohl wir eigentlich eine Serviceleistung erbracht haben. Und dann sind wir das Risiko gegangen und gesagt, komm, wir machen ganz auf. Und siehe da, wir konnten alle bedienen. Und das war ja dann gleichzeitig auch Rückstandsabarbeitung. Und da haben meine Mitarbeitenden viel, martialisch ausgedrückt, Blut und Schweiß gelassen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also das waren hochintensive Zeiten im Mai, Juni, Juli. Aber dann, desto mehr es dann in den Jahresausklang ging im letzten Jahr, desto mehr merkten wir, es flacht ab. Und dann hatten wir ja die Abarbeitung und gleichzeitig mit Serviceorientierung, weil wir waren wieder nahbar. Wir waren nicht mehr die Behörde, die sich versteckt hat seit Corona, sondern hier kann man, wenn man ein Problem hat, persönlich hingehen und es wird einem geholfen. Und das hat natürlich, das war natürlich mega für die Außenwirkung. Da haben meine Mitarbeitenden wirklich Tolles dann vollbracht, das hinzubekommen. Und was das Thema Sicherheit anging, was ich natürlich auch intern stark diskutiert habe, die Gewaltvorfälle etc., das nahm dann eher ab, weil man natürlich ja ganz anders sich mit den Menschen dann auch in Kommunikation begeben kann. Und das waren so Dinge. Und dann wollte ich aber auch zeigen, was meine Mitarbeiter da machen. Wir hatten einen Monat, haben wir über 11.000 Menschen beraten. In einem Monat, in 20 Arbeitstagen. Das war im August letzten Jahres. Und das ist einfach eine mega Leistung, die meine Leute da vollbracht haben. Nur in der Ausländerbehörde. Und mir war es dann wirklich, also das mich dann innerlich berührt, gesagt, das muss ich kundtun. Das muss Politik erfahren, das muss Außenwelt erfahren. Wir müssen sehen, was hier geleistet wird. Und da bin ich ja nicht alleine. Das tun ja andere Publikumsämter, wie man so schön sagt, Behörden, die mit viel Antragstellen zu tun haben, auch im persönlichen Kontakt ja auch. Ne, und deswegen ist es ja auch gut, was du hier machst mit dem Format und immer zu zeigen, hey, da wirkt Verwaltung und zwar wirklich unmittelbar im besten Sinne des Wortes.
Wer mich kennt, Rana und Daniel, der weiß eigentlich, dass ich schon immer eine Verfechterin dafür bin, für Transparenz zu sorgen. Und bei aller Liebe für die Digitalisierung, die ich auch gerne unterstütze, vorantreibe, ich auch sage, Digitalisierung ist nicht wegzudenken und ist notwendig. Ich immer dennoch sage, persönliche Vorsprache darf deswegen aber nicht entfallen. Und ich auch immer sage und auch in meiner ersten Folge darüber viel spreche, wie eigentlich so eine persönliche Vorsprache oft auch ein ganz anderes Bild von einer Person schafft. Oft auch ein ganz anderes Bild und ein Verständnis für die Situation, und zwar für die beiderseitige Situation schafft. Und deswegen wollte ich euch nochmal an der Stelle dafür Dank sagen, dass ihr euch da auch so sehr stark macht, diese persönlichen Vorsprachen auch weiter aufrechtzuerhalten und diesen Service-Gedanken weiter aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig habe ich auch das Thema Transparenz einmal in einer Abhandlung bearbeitet. Eigentlich sogar in zwei Abhandlungen bearbeitet. In der einen Abhandlung ging es um Untätigkeitsklagen und wie kann ich gegebenenfalls auch mit dem einen oder anderen Hebel die Masse an Untätigkeitsklagen in den Behörden reduzieren, und zwar unabhängig von Personalressourcen. Und in der anderen Abhandlung ging es um das Thema Ausländerbehörden als Integrationsakteure. In der ersten Abhandlung zu den Untätigkeitsklagen, die ich zusammen mit Jan Schneider vom SVR geschrieben habe, war ich der Meinung, dass wir durch Transparenz und durch Kommunikation über die Situation in der Behörde, über Bearbeitungszeiten, über Bearbeitungsstände, über Rückstände vor Ort mehr Verständnis bei den Menschen schaffen, die dann auch nicht mehr so eine Wut im Bauch haben, dass da Dinge nicht vorangehen und die mutmaßlich, so die Annahme in der Abhandlung, auch dann dazu führen, dass die Personen dann weniger geneigt sind, Untätigkeitsklagen einzureichen, weil man halt einfach ein besseres Verständnis schafft, Akzeptanz schafft. Und da würde mich halt eure Meinung dazu noch interessieren und auch deswegen meine Nachfrage, die ich zu Beginn auch gestellt habe, ob ihr diese Zahlen auch sichtbar macht. Und zwar nicht nur als Jahresbericht, der dann hunderte von Seiten hat, sondern punktuell auf einer Internetseite, die transparent macht. Im Prinzip auch für Antragstellende, die dann einfach sehen, was da gemacht wird. Ich finde das auch vielleicht mal, da würde mich auch eure Meinung interessieren, vielleicht macht ihr das auch, vielleicht habt ihr auch dazu Ideen. Ich denke auch immer, es ist gut zu wissen, wer sitzt denn da eigentlich hinter dem Schreibtisch, dass man die Person vielleicht auch mal vorstellt, die da arbeiten, die da sitzen. Und wenn Personen, die da sitzen, vielleicht auch, gut, das ist immer dann, ich hatte das auch in einer Folge, da sagte dann die Dame, na, so viel aus unserem Privatleben wollen wir dann auch nicht preisgeben, weil dann doch mal die ein oder andere unschöne Situation vorkommt in so einer Behörde und man dann vielleicht auch ein bisschen, wenn man da zu viel persönlich preisgibt, dann auch einer gewissen Gefahr läuft, dass das dann ausgenutzt wird. Aber dennoch glaube ich, so ein bisschen mehr Nahbarkeit zu den Behördenmitarbeitern würde auch für mehr Serviceorientiertheit und für mehr Akzeptanz der Vorgänge vor Ort. Schön, da würde mich auch eure Meinung interessieren. Ich habe noch zwei Fragen, die ich gerne noch schnell loswerden würde, weil sie mir einfach wichtig sind. Und zwar auch die Frage, wie ihr euch das dann aufteilt, überlasse ich euch, ob ihr eure Controlling-Daten auch verwendet habt und ob sie irgendwie nützlich waren, gegebenenfalls auch Personal Engpässe sichtbarer zu machen und damit letztendlich auch Personal mit entsprechenden Haushaltsmitteln besser hinterlegen zu können, ob das auch eine Folge war, ob das auch mit beabsichtigt war und vielleicht auch, Rana, du sagtest ja auch, dass das eigentlich auch sichtbar wird, was die Mitarbeitenden wirklich alles schaffen müssen, auch an Komplexität gegebenenfalls, ob es da auch Möglichkeiten gibt, entsprechend auch mal so über Entgelte in dem Zusammenhang zu reden. Also ob so Controlling-Daten auch dazu führen, über Entgelte, die dort bezogen werden, zu sprechen und da auch Spielraum zu schaffen, diese mal zu erhöhen, entsprechend der Arbeit, die da geleistet wird. So. Jetzt habe ich super, super viel Input hier nochmal einfließen lassen. Vielleicht könnt ihr einfach nochmal so wie ihr mögt, dazu euch nochmal äußern.
Kriegen wir hin. Ich fange einfach mal an und dann lasse ich den Daniel ergänzen. Ich fange mal mit dem letzten an. Also wir haben im Rahmen der Organisationsuntersuchung, die wir dann auch mit Zahlen hinterlegt haben, und es bestätigen jetzt die aktuellen Controlling-Zahlen auch. Also wir haben auch tatsächlich Anhebungen von Stellen auch hinbekommen. Also in Bezug auf die Wertigkeit von dem, was meine Leute machen. Sowohl auf sachbearbeitender Ebene als auch bei Führungskräften. Also das ist übrigens auch ein guter Effekt gewesen dieser Reform, dass wir in ganz, ganz vielen Stellen eben tatsächlich es hinbekommen haben, dass die Mitarbeitenden nicht nur mehr verdienen, wie ich mir so schön sage, sondern jetzt auch tatsächlich mehr bekommen. Verdienen haben wir schon länger mehr. Und natürlich kann man Controlling immer, das ist ja klassisch, auch ins Verhältnis zu Haushaltsmitteln setzen und eben sagen, hört mal, die und die Dienstleistung, die kostet auch ein bisschen was, beziehungsweise ne, wenn wir da an Personal einsparen oder nicht so viel Ressource haben, gilt ja nicht nur für Personal, gilt ja auch für digitale Ressource oder ähnliches, dann kostet das unter Umständen auch Prozessdurchlaufzeiten oder wir werden langsamer oder die Dienstleistung kann nicht so gut sein oder es gibt sogar sicherheitstechnische Risiken. Auch das muss man deutlich machen. Und auch da helfen Controlling-Zahlen. Und mir ist es ganz wichtig, auch in der Belastungssteuerung. Also bei mir ist es so, dass jeder Teamleiter anhand des Controllings auch eine Anwesenheitsquote seiner Mitarbeitenden hat und damit schauen kann, wie leistungsfähig ist er dann überhaupt. Und sowas können wir natürlich verwenden, auch insgesamt auf die Leistungsfähigkeit der Behörde. Wie gesagt, nicht nur auf die Personalressource, sondern dass man insgesamt auch sagen kann, hört mal, das könnt ihr von uns erwarten, mit den und den Mitteln, haushalterisch, digital und personell, und das dann vielleicht nicht mehr. Und sowas kann man durch ein gutes Monitoring, später aufsetzen, durch ein Controlling natürlich beschreiben. Und deswegen wollte ich das auch haben, um eben entsprechend, das gehört mit zu dem Begriff Arbeit sichtbar zu machen, eben auch zu erklären zu können, was ist möglich und was nicht. Sowohl intern, wenn es um Gelder geht, als auch extern, wenn es um die Leistbarkeit geht und Menschen natürlich ihre Ansprüche an uns herantragen, die sie auch haben sollen. Ne? Die Bürgerschaft, die Antragstellen etc. Und ich will an der Stelle auch nochmal eins erwähnen, weil es dann auch um Ressourcensicherheit geht. Also ich habe da eine große Unterstützung erfahren, sowohl von meiner Dezernentin als auch vom Bürgermeister, die beide gesagt haben, hört mal, oder hör mal, du kriegst da diese Unterstützung. Also daran darf es jetzt nicht scheitern. Ne? Wir wollen ein funktionales Amt, am Anfang mit dem Schwerpunkt Ausländerbehörde haben, aber nicht nur da, auch bei der Einbürgerung und bei den anderen Abteilungen. Und sag, was du brauchst und wir gucken, was wir möglich machen können und du kriegst auch die entsprechende Rückendeckung dafür. Und da, die es übrigens dann auch braucht in den Change-Prozess, weil da gibt es interne und externe Widerstände, wie du dir vorstellen kannst. Und da muss ich auch, ne, wenn dann medial auch mal was versucht wird, gerade im Kommunalwahlkampf, den wir hier hatten in Nordrhein-Westfalen letztes Jahr, vielleicht auch mal was nehmen. Da haben sich auch Politiker mal in Warteschlangen gestellt und Ähnlichem. Ne? Und dann braucht es dann an der Stelle auch die Loyalität der Vorgesetzten, in dem Fall meiner Dezernentin Frau Koch und des Oberbürgermeisters Düsseldorf und Herrn Dr. Keller. Und die habe ich in diesen 3 Jahren Reformprozess intensiv erfahren. Und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wenn man das nicht hat, dann braucht man sowas gar nicht zu beginnen, weil dann wird es schwer in der Umsetzung. Und bevor ich dann jetzt gleich den Daniel noch was sagen darf, ne, zum direkten Publikumskontakt und was wir da alles so erlebt haben und warum wir das für sinnvoll erachten, weil da ist er mit seiner operativen Erfahrung und der ehemaligen Leitung Beschwerdemanagement, kann er das noch viel plakativer und besser erklären, was so die Nahbarkeit angeht. Du hast ja völlig recht und das erleben wir ja allein in diesen Infoabenden. Allein, dass wir uns da jeden letzten Donnerstag, wir machen es auch nach wie vor, im Monat hingesetzt haben und jedem gesagt haben, der sich für unser Amt interessiert, ihr könnt kommen, wir erklären euch, was wir tun, haben wir natürlich auch Sympathie für uns geweckt, weil die gesagt haben, hey, schaut mal, die Verrückten, die stellen sich ja uns auch 1:1, die verkriechen sich eben nicht und die machen nicht nur irgendwelche schriftlichen Stellungnahmen und kommen mit Ausreden um die Ecke, zu wenig Personal, zu wenig Geld, nur Papierakten und. Was zum Teil alles auch ein Stück weit stimmt, aber wir haben auch gesagt, hey, wir wissen, wo unsere Wunden sind und legen bewusst die Finger rein und wir wissen, wir haben auch Defizite, wo wir steuern können und da steuern wir auch rein und mach doch mit. Und bevor ich jetzt an Daniel übergebe, es hört sich total verrückt an, aber mein Ziel ist, dass wir irgendwann auch mal sowas Ähnliches haben wie einen Kundenbeirat. Der uns dann, weil ich bleibe dabei, wenn du etwas gut machen willst als Dienstleister, und so sehen wir uns, dann frag denjenigen oder diejenigen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und das wird für uns immer ein Stück weit handlungsleitend sein. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man sowohl digital als auch haptisch berät, je nachdem, was wo wie indiziert ist. Aber wie gesagt, zu den Punkten Nahbarkeit, Publikumsöffnung etc., da kann Daniel, du gerne auch nochmal ergänzen.
Ja,
ne, da.
Ja, also Steffi hat es ja eben angesprochen, also in dem Zusammenhang nochmal die Korrelation, sage ich mal, zwischen Transparenz, Kommunikation und dem Rückgang von Beschwerden oder Untätigkeitsklagen. Auch das haben wir hier sehr, sehr stark erfahren. Also allein durch den Umstand, wir haben vor gut 3 Jahren, als wir noch kein Deut besser waren, unsere Prozessdurchlaufzeiten irgendwie zu beschleunigen, allein schon weniger Beschwerden dadurch erhalten, dass wir der Außenwelt erklärt haben, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ja? Erstmal ein Verständnis in der Außenwelt dafür zu schaffen, wie läuft so ein Prozess eigentlich ab? Ist die Ausländerbehörde alleiniger Entscheidungsträger oder spielen da auch noch andere Player eine Rolle? Ist die Ausländerbehörde da gegebenenfalls auch wiederum auf die Mitarbeit von anderen Behörden und anderen externen Faktoren abhängig, auf die sie überhaupt gar keinen Einfluss nehmen kann? All diese Dinge haben wir erklärt und ist tatsächlich schon dadurch geschafft, dass die Leute sich ja vielleicht 2 oder 3 Mal überlegt haben, soll ich da jetzt direkt jetzt nach 2 Wochen schon eine Beschwerde schreiben oder direkt am ersten Tag nach Ablauf der 3 Monate die Untätigkeitsklage oder frage ich nicht vielleicht mal höflich nach, ob es vielleicht an der fehlenden Rückmeldung von XY liegt. Ja, also allein durch das Erklären haben wir total viel geschafft. Und das spiegelt sich natürlich dann auch in der Beratungssituation wieder. Also wenn ich mit einem Kunden oder einer Kundin, einer Antragstellerin, einem Antragsteller per E-Mail Kontakt habe, ja, dann fällt es mir natürlich viel schwerer, der Person irgendwie zu erklären, an welcher Kleinigkeit es in diesem Prozess jetzt noch hapert. Und das erleben wir tagtäglich. Seit wir die persönliche Vorsprache haben, gehen die Beschwerden, seien sie jetzt begründet oder unbegründet, massiv zurück. Also wir haben uns da auf ein absolutes Rekordminimum innerhalb von gut einem halben Jahr begeben. Und es ist insbesondere, da lasse ich auch keine anderen Faktoren quasi zu, das liegt an der Möglichkeit der persönlichen Vorsprache, definitiv. Anders ist es nicht zu erklären. Deswegen, wenn ein Publikumsamt interessiert ist, auf dieser Ebene eine Verbesserung hervorzurufen, dann wäre das auch so ein Hebel, bei dem ich als erstes ansetzen würde. Ja.
Ihr habt ja auch davon gesprochen, dass ihr durch diese persönlichen Vorsprachen unglaublich viele Rückstände abbauen konntet, wenn ich euch da richtig verstanden habe. Warum funktioniert das eurer Meinung nach besser, Rückstände durch persönliche Vorsprachen abzubauen als im Schriftverkehr?
Das ist eigentlich relativ leicht zu erklären. Ich glaube, eine große Herausforderung für Ausländerbehörden oder für alle Behörden, die, sag ich mal, in diesem Publikumskontakt, in einem Antragsgeschehen arbeiten, sage ich mal, und die nicht digitalisiert sind. Ja. Für die ist es erstmal eine große Herausforderung, solche Rückstände auch als solche zu identifizieren. Dadurch, durch die Reorganisation der Ausländerbehörde, haben wir ein völlig neues Terminsystem und eine völlig neue Art der Kundensteuerung bei uns etabliert. Und jeder Kunde, der vorgesprochen hat, bei dem wir, sag ich mal, identifizieren konnten, okay, es geht um dieses und jenes Anliegen und wir haben an der oder der Stelle versäumt, dieses Anliegen zu bearbeiten, war es uns möglich, den quasi aus dem Status des Rückstandes in unser Regelsystem zu bringen und zu sagen, so, du bist jetzt kein Rückstand mehr, du hast nächsten Monat einen Termin bei uns und dann klären wir das. Ja, und allein durch diese Möglichkeit, dass wir die Rückstände eben in Form der persönlichen Vorsprache sehr schnell identifizieren konnten, war es uns auch möglich, die schnell in unser neues System zu überführen und eben abzuarbeiten. Ja, wenn wir die nur als, sag ich mal, als E-Mail oder als Beschwerde oder als U-Klage irgendwo liegen hätten, wäre uns das wesentlich schwerer gefallen, weil dann müssten wir wieder in die Kommunikation gehen, dann gäbe es das berühmte E-Mail-Ping-Pong, bis man dann irgendwann mal auf einen Nenner kommt. Also es ist wesentlich einfacher, im Rahmen der persönlichen Vorsprache zu sagen, weißt du was, Sie kommen jetzt gerne nächsten Montag mal bei uns vorbei und dann klären wir das endgültig. Ja, das war tatsächlich dann der Game-Changer, warum wir das relativ schnell hinbekommen haben, ja im Grunde sämtliche Rückstände abzuarbeiten.
Ja, also ich kann auch da nur aus Erfahrung sprechen und das bestätigen, noch aus meiner Zeit ganz früher, wenn ich die Personen am Tisch hatte, dann ließen sich die Dinge einfach super schnell klären, als dass man diesen Schriftverkehr Ping-Pong hin und her hat oder wenn ich dann damals Anhörungen geschrieben habe und dann setze ich erstmal eine Frist mit 4 Wochen und dann warte ich erstmal und weiß dann auch gar nicht, was zurückkommt. Dann habe ich vielleicht wieder eine Nachfrage oder es gibt irgendwas, was fehlinterpretiert wird, weil die Rückmeldung dann halt nicht ganz eindeutig ist und die Dinge kann man einfach viel besser in so einem Gespräch ganz schnell abräumen. Und auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, dass die Menschen einfach dann besser verstehen, was hier eigentlich passiert. Ich kann mich erinnern, ich hatte ganz oft, wenn ich die Person vor mir hatte und ich musste die Dinge erklären, warum wir jetzt so entscheiden, dann habe ich wirklich den Gesetzeswortlaut genommen. Und dann habe ich denen gezeigt, das steht hier. Ich kann nicht anders, weil es hier steht. Und wenn es dann noch irgendeine Weisung gab, dann habe ich die auch noch gezeigt. Dann habe ich gesagt, es steht hier. So gerne ich es anders machen würde, wollen. Es geht nicht, ich kann es nicht, ich muss mich hier an dieses Gesetz halten. Hier ist es so und so geregelt. Ich habe es dann auch noch erklärt. Ich habe mir dann noch Ausdruck mit in die Hand gegeben, dass die Leute das zu Hause dann auch nochmal nachlesen, überprüfen können. Und in der Regel war man dann einfach ganz schnell zufrieden, hat es verstanden, hat sich auch bedankt, dass ich nochmal erklärt habe, woher ich meine Entscheidung herleite. Und insofern, also auch hier an der Stelle nochmal das Plädoyer, Vorsprachen, persönliche Vorsprachen.
Absolut.
Ich denke auch, es ist das A und U, wobei man mir gegenüber auch immer damit argumentiert, wir haben dafür keine Zeit. Wir haben für diese persönlichen Vorsprachen keine Zeit. Wir haben für diese persönlichen Vorsprachen nicht das Personal. Aber Daniel, du schüttelst den Kopf. Erzähl, warum lohnt es sich doch?
Naja, du hast es gerade im Grunde genommen schon erwähnt. Also ich komme ja auch selber aus Publikumssituationen. Es ist nicht nur so, dass ich das jetzt hier irgendwie vom Administrativen beobachte, sondern insbesondere in dem Change-Prozess habe ich mich auch selber wieder in die Publikumsbearbeitung begeben. Und du hast es eben schon gesagt, also auch bei Sprachbarrieren oder ähnliches spielen in der Schriftkommunikation eine viel größere Rolle als in der Face-to-Face-Kommunikation. Weil in der Face-to-Face-Kommunikation kann ich zum Beispiel auf das Dokument zeigen, was ich brauche. Hier, ich brauche diese Bescheinigung, die musst du mir geben. Ja? Oder ich kann den Gesetzeswortlaut auch nochmal zeigen, wie das steht. Und die Leute, das ist ja ironischerweise, haben in der Vergangenheit Leute von uns Briefe und E-Mails bekommen und sind dann zu uns gekommen, um sich nochmal mündlich bestätigen zu lassen, dass das, was wir in dem Brief oder in E-Mail geschrieben, auch wirklich so ist. Ja, also von daher, dann kann ich es den Leuten auch gerne direkt einmal noch ein paar persönlich sagen. Dann ist es einfach was ganz anderes, wenn ich einer Person in die Augen gucke und sehe, wie meint die Person das, ja, welcher Subtext springt auch, kommt auch in der Körpersprache rüber. Dann ist es nochmal was ganz anderes. Insbesondere, wenn ich auch mal vielleicht eine Anhörung zum Beispiel bekomme, dann ist der bloße Anhörungstext für Personen erstmal, oh Gott, was passiert da jetzt? Wenn ich denen das persönlich erkläre, dann sage ich, hör mal, du hast jetzt erstmal Zeit, dich zu äußern, du kannst auch einen weiteren Antrag stellen, da ist noch nichts in Stein gemeißelt, das macht einen riesen Unterschied einfach. Ne? Und es spart am Ende Zeit, weil eben dieses E-Mail-Ping-Pong, Korrespondenzen, Fristen, alles, was damit einhergeht, ja, das ist meiner Erfahrung nach viel aufwendiger als ein zweiminütiges Gespräch.
Kommen wir nochmal, danke. Daniel, auch nochmal für deine Einschätzung und dein, glaube ich, dann doch auch starkes Plädoyer, diese persönlichen Vorsprachen weiter aufrechtzuerhalten und sie, wenn sie dann schon wieder eingefroren sind, in den Behörden vielleicht doch wieder aufzunehmen. Das klingt kurios. Ich kann mich erinnern, wie ich damals, als die digitalen Prozesse vorangeschritten sind, ich wirklich ein klarer Verfechter dafür war, der immer gesagt hat, digitalisieren, dann halt auch später, ja, und KI nutzen, das kann Prozesse beschleunigen und es bietet sich sicherlich auch in vielen Konstellationen an, vielleicht auch gerade im Bereich der Erwerbsmigration, aber es bietet sich eben in ganz, ganz vielen anderen Konstellationen nicht an oder nicht einzig an und deswegen,
wenn ich vielleicht dazu was sagen, also wir haben ja auch das Teilprojekt Digitalisierung und ich würde gar nicht so sehr, wenn ich das mal von der Seite betrachten darf oder ausführen darf, also das steht ja gar nicht im Kontrast. Mhm. Also Publikum persönlich haptisch zu machen, steht nicht im Kontrast zur notwendigen, sage ich jetzt ganz bewusst, zur notwendigen Digitalisierung von Ämtern. Weil das eine bedingt zum Teil sogar, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das andere. Also um Menschen gut beraten zu können, sollte ich die Behörde digitalisiert haben. So, es wird aber immer Beratungssituationen geben, wo eine KI eben den persönlichen Kontakt nicht ersetzen kann. Und ich glaube, davon reden wir hier. Wir werden einiges verschnellern können. Also ich sehe übrigens auch einen großen Erfolg darin, dass wir jetzt zum Beispiel keine Post mehr verlieren, indem wir digitale Antragsstrecken haben. Das ist ein großer Vorteil. Und es gibt auch Sicherheit für die Leute, die das einreichen. Mal davon abgesehen, dass man jetzt bei uns 24/7 einen Antrag einreichen kann, weil der in der digitalen Antragsstrecke, das kann ich auch nachts um 3 machen, wenn mir danach ist. Sollte ich vielleicht nicht, wenn ich einen gesunden Schlaf brauche, aber es geht. Und worauf will ich hinaus? Also Digitalisierung und Kunden- und Serviceorientierung schließen sich nicht aus. Eine E-Akte erlaubt es uns, von überall her einen Sachstand abzufragen und von überall her auch zu arbeiten. Auch das Thema attraktive Arbeitgeberin, Mitarbeiterinnenfreundlichkeit spielt da mit rein. Es erlaubt uns, Prozesse zu strukturieren und schneller zu machen. Eine KI hilft uns, Entscheidungen besser vorzubereiten, umzusetzen. Man kann über KI auch leichte, also irgendwann wird das auch kommen, da können wir Telefonie etc. darüber umsetzen. Aber das heißt im Gegenzug nicht, und ich glaube, das meinst du, Steffi, ne, dass man dann, man wird das nie komplett dann machen können, ne, sondern es wird immer einen Bereich geben, wo es einfach auch menschlich ist, und das haben wir in vielen anderen Berufsbildern auch, und Berufe verändern sich ja gerade jetzt im Rahmen der Digitalisierung auch sehr stark. Es wird immer Bereiche geben, wo dann der persönliche Kontakt unersetzbar ist. Und die Kunst ist eigentlich jetzt zu schauen, wo wir was wie machen, um uns eben optimal ausrichten zu können. Und warum? Weil es einfach notwendig ist. Wir leben in Zeiten von demografischem Wandel. Wir werden nicht ewig in Behörden Menschen zusetzen können. Natürlich werden wir wir nennen das hier in Düsseldorf, eine Digitaldividende brauchen. Also werden gucken müssen, wie können wir Aufgaben über Digitalisierung besser machen, dass wir nicht so viel personelles Ressourcement reinsetzen müssen. Aber das heißt nicht, dass sich irgendein Mitarbeiter in der Behörde jetzt Sorgen machen muss, er wird wegrationalisiert, weil wir werden persönliche Kontakte brauchen nach wie vor. Wir werden auch bei bestimmten Entscheidungsfindungen etc. immer noch die menschliche Komponente brauchen. Da braucht sich keiner Sorgen machen. Aber die Kunst wird jetzt sein, auch in Zeiten von haushalterischen Mängeln, mit denen sich viele Kommunen jetzt bundesweit auch rumschlagen müssen, eben das optimal zu gestalten. Und mir ist immer ganz wichtig, diese Botschaft auch zu senden. Also Kundenservice-Orientiertheit und Menschlichkeit ist kein Gegensatz zur Digitalisierung. Auch nicht in der Innenwelt der Behörde. Also die Mitarbeiter brauchen auch selber keine Angst haben. Ich war mal E-Akteneinführungskoordinator im Jobcenter Köln. Da gab es Riesensorgen, um Gottes Willen, wie verändert sich das? Und als wir die aber mal hatten, haben die Mitarbeitenden nach wenigen Wochen festgestellt, das ist ja wunderbar. Und die am lautesten geschrien haben, dass sie es nicht wollen, da haben wir nachher mal eine Umfrage gemacht. Und wie wäre es, wenn wir jetzt nochmal 6 Wochen zurückdrehen? Da haben gesagt, um Gottes Willen, nimm uns bitte nicht die E-Akte weg. Und man wird das auch erfahren, was für ein großer Vorteil das ist. Und wie du schon richtig sagtest, Steffi, wir werden auch Bereiche haben, da kann man sogar digital beraten. Wir machen auch hier mit der Bundesagentur für Arbeit gerade so Modelle, wo wir Firmen beispielsweise oder Arbeitgeber über Videotools und auch On-Demand beraten. Da kann man das dann abrufen. Wir wollen auch Erklärfilmchen machen, digitaler Natur etc. Aber es wird auch immer die Situation geben, Beispiel jetzt Bombardierung Teheran. Wir hatten noch Iraner hier in Düsseldorf ohne Papiere. Die kommen dann persönlich hier vorbei und dann ist es schön, wenn sie jemand persönlich empfängt und ihm sagt, mach dir keine Sorgen, auch es ist gerade Krieg in deinem Heimatland. Und wir gucken aber, wie wir dir hier nochmal weiterhelfen können, damit du dir keine Sorgen machst, nur weil jetzt deine Aufenthaltserlaubnis oder dein Visum gerade abgelaufen ist. Und das wird eben die große Kunst sein, Digitalisierung in diese Serviceorientierung und dieses, wie ich mir gerne sage, Mensch bleiben mit einzubetten. Und das muss ich gar nicht widersprechen. Das wird häufig so ein bisschen in so eine, ja, wie soll ich sagen, in so eine Entweder-Oder-Diskussion reingepresst. Ich sag, lass uns beides zielführend machen, dann kommen wir weiter. Wir haben, ich glaube, in Litauen ist es, da ist die Verwaltung komplett digitalisiert und da beschwert sich keiner, dass das kundenunfreundlich ist oder dass er niemanden erreicht. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Wir können uns viel, du hast schon gesagt, Good Practice, das gefällt mir auch. Man muss nicht immer den Anspruch haben, Best Practice, aber Good Practice, um da zu schauen. Und das werden wir auch weiter tun, um einfach dann auch in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann auch immer besser zu werden. Und auch da gilt wieder, dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, frag doch mal den es betrifft. Und da wird es sehr heterogen sein. Da werden Menschen sein, die sagen, ey, ich will gar nicht zu euch und ich will eigentlich mit euch nur über digital kommunizieren und das reicht mir. Und wenn ich mir dann auch vielleicht irgendwann mein Papierchen in einem Abholkasten analog DHL bekomme, reicht mir das. Und es wird andere geben, die sagen, hört mal, das ist bei mir so komplex, ich möchte gerne vorbeikommen, ich möchte gerne von euch beraten werden, ich möchte auch vielleicht gerne mein Papier haptisch bei euch einreichen. Und wir müssen beides möglich machen. Das darf auch der Anspruch eines Antragstellenden an uns sein. Also das ist auch, finde ich, für Kommunalverwaltung der Zukunft völlig in Ordnung.
Es gibt ja noch so ein Hybrid. Und zwar fiel mir gerade spontan ein, hatte ich auch schon in einer anderen Folge mal ganz kurz angerissen, und zwar die Online-Beratung, die, sage ich mal, Videoberatung. Also
ja, das hatte ich ja vorhin erwähnt, das machen wir auch schon.
Ja, genau. Ihr macht das jetzt probehalber mit Arbeitgebern, habe ich das richtig verstanden?
Ja, oder im Moment, ja.
Ja, genau.
Das sind so die ersten Modelle.
Ja.
Irgendwann, also zur Wahrheit gehört tatsächlich dazu, ich bin hier als Amt noch nicht digitalisiert. Das ist jetzt einer unserer nächsten Projekte. Wir sind dabei, ein neues Fachverfahren zu bekommen, wir die E-Akte zu bekommen. Daniel prüft gerade ganz spannende KI-Tools, die wir verwenden wollen, darauf basieren, dass diese KI-Tools auf eine E-Akte zugreifen können, die wir, wie gesagt, noch nicht haben, aber bald. Und dann werden wir diese Sachen noch mal ein bisschen weiten, weil dann ist es eben super leicht, wenn wir hier am Bildschirm sitzen und uns unterhalten, Steffi, und du sagst, was ist denn jetzt hier mit meiner Akte? Da muss ich jetzt nicht irgendwo in der Papieraktenhaltung die suchen gehen, sondern dann mache ich hier so einen Klick. Und wenn das datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist, ist ja auch mal ganz wichtig bei solchen Digitalisierungssachen, dann gucke ich dann rein in deine Akte und stelle fest, Mensch, dies und jenes fehlt noch. Wenn du mir das beibringst, dann kann ich dir dies und jenes bescheiden und das ist wunderbar. Und da müssen wir hinkommen und das ist dann Serviceorientierung. Genau. Und dann brauchst du nicht hier in mein Büro kommen und ich brauche dich nicht beraten. Sondern im haptischen, das spart auch Zeiten, dann kann man sowas tun, aber es wird auch Situationen geben, wo es nach wie vor indiziert ist, dass wir uns persönlich treffen, weil es einfach aufgrund der Beratungskonstellation, Betreuung etc., was eine Rolle spielen kann, durchaus Sinn macht. Und das gehört auch zur Wahrheit. Bei aller Modernität, häufig gibt uns der Gesetzgeber das ja auch vor. Also wir haben ja auch verschiedene Konstellationen, da müssen wir die Menschen tatsächlich vor Ort sehen, auch sicherheitstechnisch. Jetzt hat das eine Relevanz zur Identitätsfeststellung und dann ist das eben so. Aber auch das wird die Zukunft sein, dass wir, und übrigens nicht nur in meiner Behörde, sondern in Bürgerämtern, in Jobcentern, dass wir viel mehr Videoberatung machen, beziehungsweise eben auch, ich nenne das mal On-Demand beraten, dann kennen wir ja, ich habe junge erwachsene Töchter, die gucken sich, wenn die was erklärt haben will, dann erklärt denen das jemand in Kurzvideos auf YouTube, TikTok oder so. Und so werden auch Behördenauskünfte laufen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. So wird die Zukunft aussehen und das ist gar nicht schlimm, sondern man muss da einfach mitgehen und für uns als Behörden ist es immer schwierig, weil wir hängen ja immer so ein bisschen hinten dran. Aber das ist gar nicht schlimm. Man kann beides tun und durch beides auch besser werden.
Also ich glaube, man muss sogar beides tun. Denn also zumindest zum jetzigen Standpunkt der Technik auch, weil also in meiner Wahrnehmung ist Digitalisierung zumindest in der Tendenz auch immer ein Stück weit Standardisierung. Das muss nicht immer voll sein, aber in der Tendenz, zum Beispiel im Antragsgeschäft, ja, Antragsstrecken, es wird versucht, der Standardfall soll abgebildet werden. Und immer wenn irgendwas von diesem Standardfall abweicht, dann wird er eben von diesem digitalisierten, standardisierten Prozess nicht ausreichend erfasst und fällt hinten rüber, sodass dann wieder eine persönliche Vorsprache notwendig ist. Also zumindest nehmen wir das in unserer Kommunikation mit den Antragstellenden wahr. Das ist immer dann, wenn irgendwas eben nicht in dieses digitale, standardisierte Schema passt, dass dann doch noch eine persönliche, sei sie per Video oder face-to-face, Beratung notwendig ist, um das Ganze aufzulösen. Von daher ist das auch nochmal ein Aspekt, der dafür spricht, dass man auf zwei Beinen aufgestellt ist. Ne?
Genau, also ich ich habe halt noch was in meinem Kopf, was jetzt noch mal raus will.
Dann raus damit.
Und das vielleicht auch nur als Vision, als Gedanke. Ja, ich denke halt immer an unsere Zeit und an die armen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir ja auch hier bei der Stange halten wollen und ich das Ganze immer nicht so sehr ausweiten will, aber ich lasse es jetzt doch nochmal los, weil ich hatte das halt auch in dieser einen Folge mit Katrin Boufflet und da ging es halt darum, dass sie im Prinzip gerne nach ihrer Elternzeit wieder arbeiten wollte, aber es sich halt sehr schlecht handeln ließ mit der Kinderbetreuung und in dem Zusammenhang hatte ich mir dann auch überlegt, dass so eine moderne Behörde auch für Mitarbeiter, die halt gerade oder Mitarbeiterinnen, die halt auch gerade in solchen Betreuungspflichten stehen, ob nun ein Kind oder pflegebedürftige Person etc., dass man denen dennoch die Möglichkeit weiter einräumen kann, insbesondere indem man beispielsweise so Online-Sprechstunden auch einrichtet, die dann eben auch diese Mitarbeitenden machen können, eben außerhalb regulärer Bürozeiten. Ja. Ja. Und dass das dann aus meiner Sicht auch eine Win-Win-Situation sind, weil auch Antragsteller und Antragstellerinnen, die in Arbeit sind oder die auch selber betreuungsbedürftige Menschen haben, von so einer Möglichkeit dann natürlich auch profitieren, dass man einfach mal um 19 Uhr, ja, online ein Gespräch zu seinem Fall führen kann, wenn da Fragen offen sind, dass man das mal ganz schnell online klären kann und dass es diese Flexibilität in Behörden durchaus, ja, aus meiner Sicht benötigt. Die ist nicht da, also die ist definitiv nicht da. Also ich kann mich, also ich kenne jetzt keine Behörde, die schon so flexibel arbeitet, dass man quasi auch außerhalb von normalen Bürozeiten die Möglichkeit eröffnet, pass auf, wir haben hier so eine Art Schichtsystem, so eine Art Freiwilligensystem, da kannst du dich eintragen, wie auch immer, großes, flexibles Zeitkonto, das man da nutzen kann, um dann eben auch mal zu, ja, Zeiten, die nicht in die Bürozeit fallen, beraten zu können und das dann von mir aus auch online und auch gar nicht unbedingt automatisiert, sondern tatsächlich noch mit einer echten Person, die da auf der anderen Seite sitzt. Und eine weitere Vision ist da auch von mir. Rana, du sagtest, wenn man dann erstmal die E-Akte hat, dann muss man nicht durch den Raum flitzen und die noch irgendwo aus einem Raum raussuchen, aus Tausenden von Akten, sondern man macht halt einen Klick. Ja, genau. Finde ich super und ist da bei vielen Behörden mittlerweile auch schon da. Aber ich habe dann tatsächlich auch noch die Vision zu sagen, ja, warum soll ich denn nicht auch dem Zugewanderten diesen Zugriff zu seiner E-Akte ermöglichen? Warum sollte er nicht durch ein Nutzerkonto oder durch einen Klick schauen können und mit dir gemeinsam durch diese Akte blättern? Schau mal, lieber also Antragsteller. Das liegt jetzt hier bei uns. Also
das ist ja.
Ja. Erzähl du.
Gott sei Dank ist es nicht nur Vision. Also es gibt schon Piloten. Also ich kann ja noch dazu zwei Anekdötchen erzählen. Also das eine ist, meines Wissens, das hat ja nicht geändert. Also du warst ja auch mal im Jobcenter. Mhm. Also die Bewerberdaten im Werbesdatensatz, da dürfen auch Kunden pflegen. Das ist also jetzt nicht mehr nur einer Sachbearbeitung vorbehalten. Und wie du schon sagst, ne, das ist also denkbar, auch mit Leserechten. Gewisse Dinge, die hier einsehbar sind, ne, alles vorbehaltlich Datenschutz, Sicherheit etc. auch zu gewähren und dass die elektronischen Möglichkeiten gibt eine E-Akte her. Und da muss man sich halt kluge Gedanken machen, was da zielführend ist und serviceorientiert ist, inwieweit man sowas zulässt. Und was du gerade über die Mitarbeitenden gesagt hast, ich habe sowas tatsächlich schon vor Jahren mal gemacht in Köln im Jobcenter-Standort, den ich geleitet habe. Da kam eine Berufsrückkehrerin und die sagte zu mir, mein Mann, ich kann vor 16 Uhr nicht arbeiten, aber ich würde von 16 bis 20 Uhr arbeiten. Dann nimmt er das Kind und das war eine tolle Hauptsachbearbeiterin in der Leistungsgewährung. Und dann habe ich damals mit der Personalstelle ganz intensiv diskutieren müssen, habe gesagt, ich nehme das Risiko auf mich, ich hätte gerne die Kollegin und die arbeitet bitte 5-mal die Woche von 16 bis 20 Uhr. Dadurch kam die auf eine Halbtagstätigkeit. Und die hat das top gemacht, die hat sich da auch Publikum zu eingeladen. Wir hatten auch Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und das lief super. Und da wird es irgendwann auch hingehen. Und glaub mir, wir wollen auch einen neuen Standort, das ist eins unserer Projekte jetzt, die wir jetzt auch noch vor der Brust haben. Wir wollen ein Integrationszentrum Düsseldorf errichten. Wir möchten alle auch unter eine Liegenschaft. Aber wir planen da mit einer hohen Desk-Sharing-Quote. Also wir werden bei weitem nicht alle Mitarbeitenden werden da nicht gleichzeitig vor Ort sein. Und wir werden uns auch Gedanken über andere Servicezeiten machen, die wir, und das ist ganz wichtig, wenn ich dann auch im Gespräch mit Personalrat und Ähnlichem bin, weil Personalvertretungen treten da zum Teil, nicht alle, ne, Gottes Willen, treten da zum Teil auch eher konservativer auf, ne, weil sie das so ein bisschen sorgenbehaftet haben, ist es dann im Sinne der Mitarbeitenden, wenn die dann nicht zu sehr ausgebeutet, gerade bei Ausweitung von Servicezeiten. Aber dass man sich über kluge Funktionspläne Gedanken macht und den Lebensentwürfen der Mitarbeitenden dann näher kommt. Und die sind eben, und da hast du völlig recht, die sind nicht mehr 9-to-5, ne, oder 6-to-14, ja, sondern die sind inzwischen, es gibt inzwischen Leute, die arbeiten dann lieber mal von 16 bis 22 Uhr und es gibt Leute, die arbeiten gerne von 6 bis 14 Uhr. Und natürlich kann man dem Rechnung tragen und genauso ist es mit unseren Antragstellenden, gerade wenn die in Arbeit sind, die können auch nicht zu unseren Bürozeiten und die unterhalten sich vielleicht mal gerne um 19 Uhr, genauso wie ich das auch tue und dankbar bin, dass ich, was weiß ich, zu meinem Telefonpartner auch nach der Arbeit noch gehen kann. Und das ist auch außerhalb von irgendwelchen Bürozeiten. Und das wird kommen. Ich bin sehr sicher. Und da können wir ja dann, da schließt sich dann der Kreis, da wird eben Digitalisierung einen großen Anteil haben, dass wir sowas leisten können und dass es im Sinne und auch der Gesundheit aller Beteiligten ist, dass wir da eben, da wird sich einfach die Welt insgesamt verändern in diese Richtung und wir Behörden werden mitgehen. Klammer auf, müssen, Klammer zu. Und es wird gar nicht schlimm sein, da bin ich sehr sicher. Man muss auch da wieder nur das richtige Maß finden und muss auch da eben schauen, wie passt das zu den einzelnen Lebensentwürfen der Mitarbeitenden. Ich habe auch Mitarbeitende gehabt, also in der Arbeitszeit war da von 6 bis 20 Uhr. Die sind morgens gekommen, dann haben die bis 11, 12 Uhr gearbeitet, haben 3-4 Stunden in Anführungsstrichen Pause gemacht, haben sich um Familie gekümmert, die Kinder kamen aus der Schule, Sachen erledigt und kamen dann um 16 Uhr wieder und haben dann nochmal weitergemacht bis 19 Uhr. Und wenn wir das dann auch noch digitalisiert machen können und vielleicht zu Hause und auch noch Kundenkontakt von zu Hause machen können, weil wir eine E-Akte haben, dann wird dann irgendwann ein schöner Schuh draus. Und Örtlichkeit und das Thema Remote-Arbeit, das wird in den nächsten Jahren noch ein ganz anderes Gewicht bekommen, meines Erachtens, was wir uns jetzt so noch gar nicht vorstellen können. Und auch dem werde ich versuchen, auch durch mein Projekt Große Liegenschaft schon Rechnung zu tragen, damit wir das, was über allem stehen soll, dieser Service-Orientierung und Mitarbeiterzufriedenheit hindert das nicht, Mitarbeitendenzufriedenheit, dass wir das dann an der Stelle hinbekommen. Und wir machen uns da auf den Weg und das wird uns dann auch übrigens, da höre ich auch wieder auf, aber das wird uns auch attraktiver machen, weil wenn wir sowas anbieten können, so eine Flexibilität, das wird den ein oder anderen Arbeitnehmenden, gerade zu Zeiten von Fachkräftemangel und demografischen Wandel, der das bedingt, dann eher mal sagen, ach, da gehe ich doch dahin, wo mir mehr Möglichkeiten in Teilzeit, Remote etc. eingeräumt werden, als in eine Struktur, als in so eine strukturkonservativen Laden, wo ich alles vorgegeben bekomme. Ist aber, und dann schließe ich auch damit, auch eine große Herausforderung an Führung. Das gehört zur Wahrheit dazu und wir müssen auch, und die sind ja nicht unwichtig, müssen auch die Führungskräfte dann dazu befähigen, das dann auch gut steuern und umsetzen zu können. Das wird auch nochmal eine große Herausforderung sein.
Genau, aber vielleicht geht ihr da dann als Good Practice voran und zeigt dann, vielleicht auch zusammen mit einer anderen Behörde, kann ja auch gut sein, also dass man da auch nochmal mit einer anderen Kommune einfach zusammen was aufzieht als Good Practice, wie sowas funktionieren kann. Und ich glaube halt auch, um so zufriedener der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, umso zufriedener der Antragsteller und die Antragstellerin, weil wie Mitarbeitende zufrieden sind, so treten sie ja nach außen auch auf. So motiviert sind sie, so freundlich sind sie, so ja, fleißig sind sie letztendlich auch, weil wenn sie die Dinge so bewerkstelligen können, wie sie es mit ihrer Lebensrealität gut in Einklang bringen können, macht das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Stimmung und einen ganz anderen Elan aus, als wenn man das mit schwierigen Lebensumständen noch irgendwie kombinieren muss, gegebenenfalls man dann sogar noch krank wird, weil man diesem Stress nachher am Ende gar nicht mehr gewachsen ist. Also mein Plädoyer ist da wirklich, wirklich ganz stark nochmal die Dinge zu modernisieren und dass ihr da vielleicht auch wirklich als gutes Beispiel da vorangeht und euch das vielleicht auch nochmal mitnehmt, als Behörde voranzuschreiten bei diesem Thema. Genau. Ich will nochmal zurückkommen auf eure tollen Informationsveranstaltungen, die ihr da habt. Das gehört ja auch nochmal zum Thema im Prinzip Transparenz der Behörde. Und mich interessiert, was gibt es da für Informationsveranstaltungen, mit welchen Akteuren und wie oft finden die statt und warum profitiert ihr, aber auch die daran teilnehmen, davon besonders?
Ja, also Insbesondere, den hatten wir jetzt schon erwähnt, unser inzwischen traditioneller Amt 54 Informiertabend. Mhm. Den machen wir, soweit es geht, einmal im Monat. Es gibt immer so eine kleine Sommerferien oder zwischen den Feiertagen, zwischen den Weihnachtszeit oder so, lassen wir den auch mal ausfallen. Aber wir versuchen den regelmäßig einmal monatlich zu machen. Wer kommt da alles? Das ist wirklich bunt gemischt. Also wir haben natürlich die Wohlfahrts- und Sozialverbände da. Wir haben auch KollegInnen des Jobcenters da, von Bildungseinrichtungen, Heinrich-Heine-Universität. Also wirklich, wirklich bunt gemischt. Auch einfach Leute aus der ehrenamtlichen Migrations- und Flüchtlingshilfe. Und wir hatten es ja anfangs erwähnt. Zunächst war es ein Format, wo wir uns, sage ich mal, so der Kritik und den Anregungen unserer Außenwelt gestellt haben, um diese aufzunehmen und auch als konstruktive Kritik mit in unsere Change-Prozesse einfließen zu lassen. Inzwischen ist das nur noch ein kleiner Teil, also es ist wirklich nur noch ein kleiner Teil, wo Leute nochmal irgendwie die Möglichkeit ergreifen, um uns auf irgendetwas aufmerksam zu machen. Denn inzwischen sind wir ja in der komfortablen Situation, dass wir diesen Termin als Rahmen für inhaltliche, rein inhaltliche Dinge nehmen können. Das heißt, wir informieren zum Beispiel über die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, über unsere neuen Antragswege, über rechtliche Veränderungen, über unsere neue Webseite. Also wirklich bunt gemischt. Wir haben auch zuletzt mal so eine Reihe gemacht, wo die einzelnen Fachbereiche sich vorgestellt haben, wo wir eben auch mit dem Ziel mal der Außenwelt so ein paar Gesichter zu zeigen. Also das sind die Leute, die in diesem Bereich was machen. Du hattest ja schon eben auch erwähnt, wie wichtig das sein kann, dass man da mal auch einen Menschen mit einer Funktion verbindet. Das haben wir gemacht. Und ja, jetzt weiten wir diese Formate weiter aus. Wir haben ja jetzt insbesondere in der Ausländerbehörde eine Struktur geschaffen, die nach Themen orientiert ist, die sich am Aufenthaltsgesetz orientiert und demnach auch ganz, ganz unterschiedliche Klientele adressiert. Also wir haben den Bereich Aus- und Weiterbildung, wo wir natürlich eher Schülerinnen, Studenten und entsprechende Bildungseinrichtungen adressieren. Wir haben den humanitären Bereich, wo wir dann tatsächlich eher in der Migrations- und Flüchtlingshilfe und bei den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sind. Wir haben den Bereich Beschäftigung, Selbstständigkeit, wo wir natürlich mit zentralen Stakeholdern wie der IHK oder anderen Verbänden und Genossenschaften und so weiter zusammenarbeiten, DEHOGA, wen es da alles gibt. So weiten wir das jetzt aus, bis wir da themenspezifisch auch Formate etablieren. Ein Format ist, was ich sehr, sehr gerne auch immer auf LinkedIn so ein bisschen zeige, weil ich das ganz toll finde, ist unser Bereich Ausbildung und Studium, der sehr häufig mit der Heinrich-Heine-Universität hier kooperiert. Wir treten da, sind da regelmäßig vor Ort, um ja zu informieren, um auch vor Ort Beratung durchzuführen, werden da künftig auch in regelmäßigen Abständen tatsächlich richtig beraten, also nicht so in so einem Format wie einer Veranstaltung, sondern tatsächlich mit so einem Stand, wo dann internationale Studierende hinkommen können, mal kurz eine Frage stellen können, wo auch die eine oder andere Bescheinigung ausgestellt werden kann, also wo wir im Grunde genommen die Beratung zu den Leuten bringen. Das werden wir jetzt dann auch auf den Bereich der Beschäftigung ausweiten. Wir werden eine digitale Sprechstunde für Großkunden etablieren, wo große internationale Unternehmen in Düsseldorf die Möglichkeit haben, in einem Videochat mit der Großkundenbetreuerin unseres Fachbereichs Beschäftigung zu interagieren, wo Fragen gestellt werden können. Und naja, wir profitieren natürlich, umso mehr Stakeholder daran teilnehmen, profitieren wir natürlich davon, dass wir viele, viele Fragen beantworten vor versammelter Mannschaft und die nicht jeweils individuell und vereinzelt beantworten müssen. Das spart uns natürlich Zeit. Wo wir wieder ein Thema von eben aufgreifen, dass wir keine Zeit haben für persönliche Gespräche. Also im Gegenteil, das spart uns enorm Zeit und es ist natürlich auch eine Imagegeschichte. Also es ist bestimmt maßgeblich auch, wie wir von unserer Außenwelt wahrgenommen werden. Seit wir das machen und indem wir das ausweiten, bestimmen wir halt auch ein Stück weit das Narrativ über unser Amt, was inzwischen sehr wohlwollend ist. Und das ist so ja der Hintergrund der ganzen Geschichte.
Erinnert mich auch an eine Folge, die ich schon mal aufgenommen habe mit Denise Gräfe, da hatte ich nämlich auch ein bisschen dafür geworben gehabt, mal sowas wie Tag der offenen Tür der Behörde einzuführen, wo wirklich dann jeder hinkommen kann und sich ein Bild machen kann zu der Behörde. Auch vielleicht mal durch die Räume einzeln gehen zu lassen und zu schauen, was passiert da in den einzelnen Büroräumen, etc. Ja, so dass man wirklich mal außerhalb des individuellen Falls mit jemandem ins Gespräch kommen kann und eben auch sich als Behörde einfach öffnet und zeigt, hallo, wir wollen, dass du hier reingucken kannst. Wir wollen dir zeigen, wie es läuft, was uns bewegt, was vielleicht auch unsere Herausforderungen sind. Und dafür laden wir dich hier ein. Also so ein bisschen in die Richtung, finde ich, geht das auch schon mit euren Informationsveranstaltungen. Also ich hätte es damals halt Tag der offenen Tür genannt, was man regelmäßig macht. Aber so ein Stück weit finde ich, es ist diese Idee, die ihr da habt, schon auch die Idee, die ich damals mal in dieser Folge auch erwähnt hatte und kann auch nur appellieren, und finde das richtig, richtig gut und dazu appellieren, dass sich da auch andere Behörden vielleicht, die dann was abschneiden und mit euch auch mal ins Gespräch gehen, sagt mal, wie macht ihr das da in Düsseldorf? Wie baut ihr das auf? Und Daniel, da auch nochmal meine Anschlussfrage. Du hast ja immer gesagt, wir machen das. Wer gehört jetzt zu wir? Wer organisiert das? Habt ihr dafür extra Personal abgestellt? Sind da auch Leute, also sage ich jetzt mal, weil mein Podcast ist ja jetzt auch speziell Ausländer- und Einbürgerungsbehörden, sind da auch Behördenmitarbeiter dabei, die dann da vor Ort dann auch sind? Also wie funktioniert das? Kannst du das nochmal ein bisschen sichtbarer machen an der Stelle?
Ja, also im Grunde genommen ist es ganz einfach erklärt. Also die Gestaltung des Abends und das Organisatorische und so weiter, das liegt hier bei Rana und mir im Bereich der Amtsleitung. Das heißt, wir überlegen uns, was machen wir denn diesen Monat? Ne? Ich bin dann so ein bisschen in der Rolle, dass ich auch hier im Haus mal so nachschaue, was entwickelt sich da gerade, wo gibt es Themen, die sich anbieten, um die dort zu kommunizieren. Oder manchmal werden uns ja auch Themen von den Geschehnissen um uns herum diktiert, indem halt zum Beispiel so eine Gesetzesänderung kommt oder es gibt irgendein Ereignis, wo ich merke, okay, das sorgt in unserer Außenwelt dafür, dass man da ein Interesse dran hat. Ja, dann greifen wir das auf und dann sind Rana und ich natürlich so als die Einladenden in der Rolle der Moderatoren, aber natürlich arbeiten da dann, insbesondere wenn es in die Themen geht, auch Mitarbeiter aus unserem Hause mit. Also wenn sich die Fachbereiche vorstellen, dann sind dann natürlich Mitarbeitende aus unserem Fachbereich, die Themen vorstellen, die Fragen beantworten, die ihre Bereiche im Grunde genommen präsentieren und ein Gesicht zu ihrer Funktion im Grunde genommen dann da darstellen. Ne? Häufig ist es auch so, dass sich daraus dann wirklich Korrespondenzen entwickeln, also dass wir Stakeholder da haben und sagen, ach, Herr XY, ich habe so viele E-Mails schon von Ihnen gelesen, jetzt sehe ich endlich mal irgendwie ein Bild zu Ihrer Signatur und dann entstehen da Netzwerke, Kontakte, was dann eben auch wieder dazu führt, dass Beschwerden, Untätigkeitsklagen und so weiter nachlassen, weil man einfach einen direkten Weg zwischen Außenwelt und den einzelnen Mitarbeitenden hier herstellt. Also Benefits auf allen Ebenen. Und das ist es eigentlich. Also es ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Wir haben inzwischen wirklich einen sehr umfangreichen Verteiler. Ich glaube, es sind so um die 400 E-Mail-Adressen, die wir da anschreiben, wenn wir einladen. Natürlich kommen nicht so viele Leute. Natürlich sind auch viele Organisationen und Vereine in diesem Verteiler häufiger vertreten, die dann vielleicht eine kleine Delegation oder ein, zwei Leute schicken. Aber wir sind auch daran, das auszuweiten. Also wahrscheinlich werden wir das auch mal im größeren Rahmen machen, in größeren Räumlichkeiten, als wir es bis jetzt machen, weil wir da merken, dass es da inzwischen auch schon das eine oder andere mal ein bisschen eng wird. Das ist so der Hintergrund der ganzen Geschichte und vom Aufwand her, also Rana, korrigiere mich gerne, aber die Benefits, die wir da rausziehen, die stehen dem Aufwand, den wir da haben, in keiner Weise nach. Also das ist in der Relation sehr, sehr gut. Ja.
Nein, also das lohnt sich wirklich. Das ist, auch wenn es natürlich, ne, haben wir vorhin das Thema, es ist dann eher zu Randzeiten. Ne? Ehrenamtler können auch besser abends. Aber wir haben für uns festgestellt, wir können viele, viele Themen nochmal anders bespielen. Also Effekt ist dann auch, man spart sich auch die ein oder andere Nachfrage über Politik oder Ähnlichem. weil da setzt sich auch schon mal ein Ratspolitiker rein und hört sich das an. Oder was wir auch schon hatten, ein Makler für Gebäude für Flüchtlingsunterbringung. Und dann nehmen die da Wissen mit. Und dann sind das Fragen, die müssen wir in anderen Kommunikationsformaten eben nicht mehr beantworten. Und das hilft einfach. Und es ist auch eine Geschichte, die ich ganz früher aus dem tatsächlich aus dem Jobcenter geklaut habe oder da mal entwickelt habe, im Jobcenter Köln-Kalk. Da hatte ich mal ganz viele Ehrenamtler, die das nicht so genau verstanden haben, weil es auch sehr, sehr komplex ist. Wie setzen sich eigentlich Kosten der Unterkunft zusammen und was ist Angemessenheit und so? Und das muss man dann jedes Mal immer wieder, mussten das meine Leistungsfachleute beantworten. Und dann habe ich gesagt, wir laden jetzt mal alle ein. Und dann machen wir mal eine Infoveranstaltung und dann kriegen die sogar ein Handout, weil wir machen ja nichts anderes als, du hast es vorhin schon mal beschrieben, Steffi, ne? Wir führen ja nur das Gesetz aus, ne? Und setzen ein paar Regeln um. Und dann machen wir da mal ein paar plastische Beispiele, danach sind die informiert. Und es hat tatsächlich das Rückfragevolumen an unsere Mitarbeitenden im täglich operativen Geschäft verkleinert. Und diesen Effekt spielen wir da natürlich auch. Neben den, ja, ich sag mal, stadtpolitischen Vorteilen, die es natürlich auch hat, wenn man in so einem Change-Prozess ist.
Ich bin wirklich, ich bin total begeistert. Also ich freue mich total, dass ich euch hier heute dabei habe, weil ich glaube, ihr könnt so unglaublich viel Impulse hier heute setzen in dieser Folge. Also schon mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Apropos Erfolge, ihr habt letztes Jahr den Top-ABH-Award für, ich glaube, die kürzesten Bearbeitungszeiten gewonnen. Und da interessieren mich jetzt natürlich auch eure Bearbeitungszeiten. Wofür also konkret habt ihr jetzt diesen Top-ABH-Award bekommen? Und ich habe das erste Mal tatsächlich von so einem Award gehört. Insofern könnt ihr mich ja auch noch mal ein bisschen und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer darüber informieren, was es mit diesem Award auf sich hat und wie man eigentlich als Behörde zu solch einem Award kommt. Wirkt man sich da drauf oder wird man aus der Ferne beobachtet? Und ist ja interessant. Also
wird
erzählt
aus der Ferne beobachtet. Ja, Daniel.
Ja. Also wir kannten den Preis tatsächlich auch, also ich kannte den Preis tatsächlich auch nicht. Also es gibt wohl dann eine Reihe von Leuten, die sich die Ausländerbehörden im deutschsprachigen Raum, ich glaube Österreich und Schweiz sind auch dabei, anschauen unter verschiedenen Kategorien. Und dann sind da sowohl Antragstellerinnen und Antragsteller, aber auch Relocatorinnen und Relocator, Firmen und so weiter. Die schauen sich die Behörden unter verschiedenen Gesichtspunkten an. Ich meine, es ist Digitalisierung, eben die Bearbeitungszeiten, Serviceorientierung und es muss auch noch irgendeine weitere Kategorie geben, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Kategorien und wir wurden halt in der Kategorie kürzeste Bearbeitungszeiten ausgezeichnet. Dieser Preis ist im Grunde genommen auch ganz klar das Ergebnis unserer Reorganisation in der Ausländerbehörde, denn wir haben natürlich, ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, geschaut, okay, wo hakt es denn? Also klar, Bearbeitungszeiten sind, glaube ich, bei jeder Ausländerbehörde ein Thema, ob von der kleinen bis zur großen, ja. Und wir haben aber ganz klar analysiert, okay, aber Bearbeitungszeiten in welchen Bereichen? In welchen Bereichen ist es denn besonders wichtig, dass die Leute möglichst schnell eine Erstreaktion erhalten? Natürlich ist es in allen Fällen besonders wichtig, aber es gibt dann nochmal bestimmte Aspekte, wo das nochmal schneller ins Gewicht fällt und auch schneller zu Klagen und Beschwerden führt. Und wir haben festgestellt, dass insbesondere Leute, die neu nach Deutschland einreisen, die ja unseren bürokratischen Apparat noch nicht so gut kennen, die auch noch nicht so wissen, okay, wie läuft das generell hier alles, wenn die bei uns einen Antrag stellen und relativ schnell nichts von uns hören, dann sind die besonders irritiert, verständlicherweise. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, in dieser Erstversorgung, also es ist ja im Grunde genommen der klassische Fall, Person kriegt das Visum ausgestellt, reist nach Deutschland ein. Die reist natürlich nicht am ersten Tag des ausgestellten Visums ein, sondern dann vergehen auch ein paar Monate. Das heißt, nach der Einreise ist das Visum auch relativ schnell abgelaufen. Antrag wurde gestellt, aber Ausländerbehörde braucht eine gewisse Zeit, um zu reagieren. Ja, gerade dieser Personenkreis ist dann besonders irritiert, hat Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, hat Angst, sich falsch zu verhalten, hat Angst, irgendwelche sich illegal im Inland aufzuhalten. Also da schwingen unglaublich viele Ängste mit und wir haben gesagt, okay, wir gründen ein Sachgebiet, was sich diesem Personenkreis widmet. Das heißt, es gibt so, sogenannte Neukundencenter bei uns, das sich exklusiv um die Bearbeitung von Neukunden kümmert. Und da ist es uns eben möglich, diesen besonderen Bedarf Rechnung zu tragen. Und das hat wohl dazu geführt, dass wir, weil wir in diesem Bereich unglaublich schnell waren, also wir haben da eine Bearbeitungszeit durchschnittlich etwa 3 Wochen von Antragstellung bis zur persönlichen Vorsprache und Umsetzung der Entscheidung. Das hat dann dafür gesorgt, dass wir gerade in diesem Bereich unglaublich gut punkten konnten und dass man uns letztlich dann in dieser Kategorie ausgezeichnet hat.
Wie sieht es denn bei euch mit diesen ganzen Untätigkeitsklagen aus? Zeichnet sich das irgendwie bei euch ab in der Zahl von Untätigkeitsklagen?
Ja, also definitiv. Also wir haben Untätigkeitsklagen wie jede andere Ausländerbehörde auch natürlich oder auch Einbürgerungsbehörde. Aber sowohl im Bereich der Untätigkeitsklagen als auch im Bereich der Beschwerden, also das ist ja nochmal der erste Weg, ne? Ist ein extremer Rückgang zu verzeichnen, was aber ganz, ganz viele Gründe hat. Also der erste Grund ist, dass wir schneller geworden sind. Ja, das ist schon mal der erste Grund. Der zweite Grund ist der, dass wir unseren Antragsprozess so umgestellt haben, dass wir in der Lage sind, eine sehr, sehr schnelle Erstreaktion auf einen Antrag nach außen zu geben. Das heißt, bei uns ist es so konzipiert, dass wir ein spezielles Sachgebiet wiederum haben, was sich für die Steuerung eingehender Anträge, was sich damit beschäftigt. Das heißt, wenn Kunden einen Antrag stellen, dann liegt der nicht bei dem zuständigen Fachbereich, der erstmal so einen Batzen an Anträgen da liegen hat und sich da erstmal durchwuschen muss, sondern da wird dann direkt relativ zeitnah nach Antragseingang schon mal gesagt, lieber Kunde, liebe Kundin, Ihr Antrag ist bei uns eingegangen und hier ist schon mal Ihr Termin. Ja? Allein der Umstand, dass die Person relativ schnell nach Antragstellung einen Termin erhalten, hält sie offensichtlich davon ab, sich A zu beschweren oder B eine Untätigkeitsklage einzureichen, weil ja, sage ich mal, eine Gewissheit da ist, wann das Anliegen geklärt wird. Ja, also das war schon mal auch ein wesentlicher Gamechanger. Und dann in Verbindung mit unserer Möglichkeit der spontanen Vorsprache und unserem Tool des Ideen- und Beschwerdemanagements ist, sage ich mal, die Hemmschwelle, bis es zu einer Untätigkeitsklage überhaupt kommen muss, ist, glaube ich, unglaublich gewachsen, weil es, bevor das der Fall ist, unglaublich viele Tools gibt, um eben vorher schon Abhilfe zu schaffen. Ja? Aber dass es gar keine gibt, können wir natürlich auch nicht behaupten. Es gibt natürlich nach wie vor auch Untätigkeitsklagen.
Und zur Wahrheit gehört auch, wir haben auch noch, Anführungsstrichen, Altfälle dabei. Es ist auch bei weitem noch nicht alles Gold, was glänzt. Also wir werden auch immer noch gerügt und es ist auch, wie ich finde, wir kriegen auch immer noch zu viele Untätigkeitsklagen. Das hat aber auch andere Gründe, dass wir, wie gesagt, auch noch nicht komplett in der Digitalisierung sind, manchmal Akten immer noch nicht finden. Also müssen auch noch ein bisschen Wasser in den Wein müssen wir schon noch gießen. Wir sind auf dem Weg, ne? Aber das sind so Dinge, die gucken wir uns an. Und natürlich sind Untätigkeitsklagen ein Indikator, aber nicht der absolute über die Gesundheit einer Organisation, die Bescheide erstellt. Die gibt's ja auch und für uns war es immer wichtig, erstmal auch an der Kommunikation zu arbeiten, also zu gucken, ne, wir bleiben mit Zwischenbescheiden, mit Infos etc. mit drin, um mal deutlich zu machen, warum wir vielleicht nicht innerhalb von 3 Monaten schon zu einer Entscheidung kommen können. Lange Rede, kurzer Sinn, wir halten das Controlling technisch sehr, sehr scharf nach, weil es ein Indikator ist. Aber wir verwenden es jetzt nicht als die wesentlich wichtige Kennzahl, um jetzt die komplette Gesundheit des Amtes festzustellen. Ich sag's mal so. Und ich glaube, dass diese Auswirkung, weil das ist dann auch die klassische Aktenbearbeitung, Rechtsstellenbearbeitung, das ist etwas, was man nicht nur durch Publikum lösen kann. Na, da gibt's diesen Quick-Win-Publikum eher weniger. Das richtet sich auch eher gegen ablehnende Entscheidungen, die wir dann vielleicht auch treffen, wenn wir zum Beispiel auf den Widerspruch nicht richtig reagieren oder. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist etwas, da haben wir noch eine Baustelle. Und es ist jetzt nicht so, dass die Gerichte sagen, ui, ihr habt euch da ganz toll jetzt auf den Weg gemacht und jetzt gehen wir da etwas sanfter mit euch um. Also das beobachten wir nicht. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber das ist auch erstmal gar nicht schlimm, weil wir wissen um den Umstand und wir wissen, dass wir da eben auch noch qualitativ ein bisschen was nachlegen müssen. Aber da ist auch meine Hoffnung, mit der Einführung der E-Akte da auch nochmal Synergien zu gewinnen, um entsprechend weitergucken zu können.
Genau, und das ist jetzt auch mein Stichwort, weitergucken. Rana und Daniel, was schwebt euch denn jetzt für die Zukunft noch so vor? Also perspektivisch, sagen wir mal, fürs kommen näher? Also wir gehen jetzt mal von den nächsten 12 Monaten aus. Was schwebt euch da gezielt noch vor? Und vielleicht auch nochmal, Rana, weil du es vorhin ganz kurz erwähnt hast, was aber mutmaßlich jetzt vielleicht nicht in diesen 12-Monats-Zeitraum reinfließen wird, aber dieses Integrationszentrum, das würde mich auch nochmal interessieren, was es damit auf sich hat. Also das vielleicht nochmal, um unsere Folge so ein bisschen abzurunden, was darf man von Düsseldorf in den nächsten 12 Monaten erwarten und was hat das mit dem Integrationszentrum auf sich?
Ja, also das ist tatsächlich nochmal das Langfristigeres. Also ich will, ich sage das mal bewusst, noch in den 20er Jahren möchte ich gerne mit all meinen Abteilungen in eine Liegenschaft, allerdings komplett digitalisiert, mit einer hohen Desk-Sharing-Quote, als das dann das praktisch das Zentrum ist zum Thema Migration, Integration, wo Düsseldorfer Bürger und Einwohner sagen, da gehe ich hin, da wird mir geholfen, digital oder persönlich, und da kann ich hingehen und da sitzen die Fachleute, und wenn ich da eine Frage habe, ein Anliegen habe etc., dann findet das dort statt, als, ja, wenn man so will, als Servicezentrum. Das planen wir, und eben das auch attraktiv zu machen, eben auch für Mitarbeitende mit modernen Arbeitswelten, Kooperation mit Trägern etc. Das ist ein ganz großes Projekt, wo wir jetzt auch das Go vom OB und den Dezernaten bekommen haben und wo wir uns jetzt dran machen. Das ist natürlich so groß, dass wir das natürlich nicht in den nächsten 12 Monaten machen, aber wir arbeiten schon intensiv daran, auch unter Einbindung der Mitarbeitenden, die da eben auch ihre Expertise dazugeben sollen, ne, zum Thema Mitarbeitendenzufriedenheit, neue Arbeitswelten, dass wir das optimal aufstellen, aber eben auch für und nicht zuletzt für die Menschen, die es eben betrifft, unsere Antragstellenden und die weiteren Stakeholder, Sozialverbände, Ehrenamtler etc. Was kann man von uns noch erwarten? Also dieses Jahr ist, wenn man so will, das Jahr der Digitalisierung. Also wir wollen die E-Akte komplett implementieren. Wir führen gerade ein neues Fachverfahren ein. Das möchten wir dann auch komplett in der Fläche haben. Wir wollen den Personalkörper weiter stabilisieren. Das ist durchaus eine Herausforderung, weil jetzt der Haushalt in Düsseldorf ein bisschen knapper geworden ist, wie in vielen anderen Kommunen auch. Und weitere hohe Konzentration, weil wir uns ja immer noch im Change Management befinden, auf die Führungsleistung. Wir haben uns eine Vision gegeben, die ich hier nicht verrate, weil die jetzt erst noch in die Breite muss. Aber da machen wir jetzt Workshops demnächst mit den Führungskräften, dass diese Amtsvision, die man auch braucht für eine Führungskultur und für eine Amtskultur, in die Breite gehen kann. Das macht Düsseldorf auch insgesamt. Wir fürs Amt haben auch da schon ein bisschen oder reiten auch da ein bisschen vor. Und wir wollen dann eben irgendwann so weit sein, dass wir mit der auf die Digitalisierung aussetzend KI so weit nutzen, wie es geht. Auch da wird man dieses Jahr schon ein bisschen was merken oder in den nächsten 12 Monaten und diesen Prozess weitermachen. Natürlich eine Evaluation von dem, was wir hier an entsprechenden Umsetzung und Umstrukturierung gemacht haben. Und es ist ja nicht nur die Ausländerbehörde, da haben wir uns heute darauf konzentriert. Ich mache das oder habe das in anderen Abteilungen ja auch gemacht. Ja, und um diese Frage dann kurz und knapp zu beantworten, könnte man auch sagen, ja, was kann man von uns erwarten? Man kann von uns erwarten, dass wir den Weg weitergehen, eben ein serviceorientiertes Amt zu werden. Und wir sind jetzt losgegangen und wir gehen weiter. Das ist das, was man von uns jetzt erwarten kann, und dass wir auch weiter transparent bleiben und über alles informieren, was wir hier so im Kleineren auch noch planen. Und ich gucke mal in Richtung Daniel, habe ich was vergessen?
Nö, soweit nicht. Wir werden natürlich unsere Kommunikationsformate ausweiten, das hatte ich ja eben schon gesagt. Also die einzelnen Interessengruppen oder möglichst alle Interessengruppen oder möglichen Klientele da in irgendeiner Form zu bedienen und abzubilden. Ansonsten hast du das sehr, sehr schön zusammengefasst, Rana.
Und Rana, wenn ich heute eine andere Amtsleitung fragen würde, Rana, ich bin begeistert, aber wo soll ich bitte in meiner Behörde anfangen? Was wäre da dein konkreter Rat, dein konkreter Vorschlag?
Ja, würde ich sagen, steh vom Schreibtisch auf, schnapp dir die Mitarbeiter, wo du meinst, oder Mitarbeitenden, die haben Ahnung von deinem Amt, geh mit ihnen durchs Amt und lass dir erklären, was Kacke ist. Und das, was am schlimmsten wehtut und was du am häufigsten hörst, damit fängst du an. Und dann wirst du auch die, und wenn du dir das dann beheben kannst, diese ersten Sachen, dann mach dich auf den Weg, strukturier's und dann wird's gehen. Es ist übrigens auch so, dass mich tatsächlich Behördenleiter anderer Städte auch schon angerufen haben und zu einzelnen Themen auch schon gefragt haben, wie wir das so gemacht haben. Zum beispielsweise zum Thema Umstrukturierung oder zum Thema Publikumsöffnung. Na, also das passiert durchaus schon und dann tausche ich mit denen aus und erzähle denen meine 5 Teilprojekte, wie ich es ja heute hier auch gemacht habe, ne, wo man so ein bisschen drauf achten muss. Aber ich bleibe dabei, frag die, die es betrifft. Und das sind dann in der Regel die Kunden, also Stichwort unsere Informationsformate, über die wir ja hier sehr lange gesprochen haben, oder Austauschformate und nicht zuletzt die Mitarbeitenden. Die wissen es meistens am besten auch die, die ganz vorne sitzen, im echten Publikumskontakt, fragt die, woran es ihrer Meinung nach liegt, und da holt man in der Regel schon 80% von dem, was dann das Verbesserungspotenzial ausmacht. Und es gibt da ja so eine, wenn man sich dann in den Change-Prozess begibt, dann da gibt es so eine klare, da gibt es mehrere Theorien. Eine sagt auch, man muss sich von vornherein darüber im Klaren sein, man braucht einen langen Atem, weil die Widerstände sind erstmal groß, intern wie extern, egal was man verändert, egal wie gut es ist. Und das Zweite ist, schafft ihr eine Koalition der Veränderer. Also schnapp dir lieber neue Amtsleiter, die Leute, wo du glaubst, dass du diesen Weg lange mitgehen kannst. Ich habe mir damals mit als Ersten den Daniel geschnappt, ein paar weitere noch mehr, wo wir dann gesagt haben, so, und wir gucken jetzt, dass wir das Ding hier auch durchziehen, auch wenn das vielleicht nicht immer so leicht wird. Und versichere dich, vorhin auch schon mal erwähnt, Gott sei Dank, wiederhole es hier gerne, der Loyalität auch der Ebenen darüber, das ist wichtig, dass die vorgesetzten Schiene, ist in unserem Fall die Dezernentin und der OB, auch sagen, hey, egal was kommt, wir unterstützen dich ja auch, lieber Amtsleiter, auch wenn das der eine oder andere Fels, der wegzurollen ist, mal länger dauert oder der versprochene Quickwin nicht so schnell kommt. Das habe ich erleben dürfen hier und das ist auch wichtig, dass man da so eine gewisse, das gehört den Behörden nun mal dazu, man braucht ab einer gewissen Ebene auch eine politische Rückendeckung, sonst braucht man den ganzen Zinnober nicht zu betreiben. Das gehört, wie ich immer so gern sage, zur Wahrheit dazu.
Genau, und ich wünsche euch, dass ihr diese politische Rückendeckung noch sehr, sehr, sehr lange behaltet und bedanke mich ganz, ganz herzlich heute bei euch für euren Impuls, für eure tollen Beiträge hier heute und war für mich super interessant, wie immer. Wünsche euch ein schönes Wochenende, denn es steht jetzt bevor.
Ja.
Und ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und im Austausch. Sicher. Und genau, ich werd eure Entwicklung weiter verfolgen, werde gern weiter mit euch im Kontakt bleiben. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal, wenn da Dinge noch weiter vorangeschritten sind, ihr euch digitalisiert habt, ihr euer KI-Tool eingesetzt, nochmal eine spannende Folge mit euch beiden. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Einladung.
Bis dann.
Jo. Bis Ciao. Dann. Tschüss.
Das war Folge 9 von Verwaltung wirkt. Und ich möchte euch sagen, schon im Vorfeld dieser Folge gab es auf die Ankündigung nicht nur positives Feedback, sondern auch kritische Stimmen. So in etwa, wie es denn sein kann, dass diese Ausländerbehörde da in Düsseldorf diesen Award verdient und man habe doch eigentlich eher schlechte Erfahrungen mit dieser Behörde. Und an der Stelle ist es mir wichtig, eines zu sagen. Meine Gäste hier heute haben an keiner Stelle, und ich glaube, das konnte man wirklich deutlich raushören, den Eindruck vermittelt, das Nonplusultra zu sein oder zu behaupten, dass bereits alles perfekt läuft. Im Gegenteil, es wurde offen darüber gesprochen, dass es weiterhin Herausforderungen, Reibungsverluste und Verbesserungsbedarfe gibt. Was man aber sehr deutlich erkennen kann, dort tut sich etwas. Dort tut sich viel. Prozesse werden hinterfragt, Strukturen weiterentwickelt und auch unabhängig von zusätzlichen Personalressourcen nach Lösungen gesucht. Mit großem Elan, hoher Motivation und dem Anspruch, stetig besser zu werden. Dazu gehören auch ein aktives Feedback-Management, der Wille zu mehr Transparenz und das klare Ziel für Antragstellende und Mitarbeitende, serviceorientierter und moderner zu arbeiten. Und ich finde, auch das verdient Anerkennung. Vielleicht hat diese Folge auch dazu beigetragen, einmal hinter die Kulissen zu schauen und sichtbar zu machen, welche Prozesse in solchen Behörden parallel laufen, welche Fallzahlen dort bewältigt werden und wie Veränderungsarbeit häufig im Hintergrund stattfindet. Neben Düsseldorf wurden übrigens auch andere Ausländerbehörden ausgezeichnet, etwa für die Digitalisierung oder Serviceorientierung. Falls also jemand zuhört, der eine dieser Behörden kennt oder selbst dort arbeitet, meldet euch gern bei mir. Mich interessiert sehr, wie es dort zu dieser Auszeichnung kam, welche Strukturen aufgebaut wurden und welche Ideen sich vielleicht auch auf andere Behörden übertragen ließen. Ich bin Stefanie, ich danke euch fürs Zuhören, freue mich schon auf die nächste Folge mit euch zusammen von Verwaltung wirkt und sage Tschüss, bis bald und lasst es euch gut gehen.